Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute sprechen wir über die manchmal etwas schwierige Außendarstellung unseres Vereins, taktische Flexibilität und vielleicht auch ein bisschen zu viel über Schiedsrichterentscheidungen. Trotzdem viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Ja, normalerweise hätten wir letzte Woche aufgenommen, aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass uns so nach einem 4-1-Sieg doch ein bisschen zu langweilig wäre, aufzunehmen. Deswegen haben wir gedacht, ach komm, lass noch eine Woche warten. Unser Verein ist sicherlich Verlass und wir kriegen ein bisschen mehr, um uns vielleicht auch nochmal ein bisschen aufzuregen. Und hat ja hervorragend geklappt, deswegen sind wir jetzt nach dem Spiel gegen Mannheim zusammengekommen, um hier wieder zu dritt ein bisschen zu quatschen. Ich bin der Marco. Und den Bene und den Martin hier. Servus, ihr beiden.
Servus.
Servus.
Ja, es ist mal wieder länger her. Spätestens nach der Woche Verzug haben wir jetzt 5 Spiele, über die wir reden dürfen. Das letzte Spiel war, das wir gesprochen haben, war, glaube ich, Ferl. Wenn ich mich richtig entsinne. Und danach ging es dann weiter mit 2 Spielen gegen unsere Ex-Trainer, seit Bene und jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein.
Kautschinski.
Kautschinski, please help. Ja, danke. Ja, erstes Spiel gegen Laudern am Betzenberg. Letztes Spiel nach der Testphase noch mit Zuschauern, also mit Teilzuschauern. Entsprechend hitzig und ruppig das ganze Spiel. Ich weiß nicht, also es gab relativ viele merkwürdige Szenen und Entscheidungen. Angefangen wahrscheinlich mit der allerersten Szene, die so ein bisschen gegen uns war. Eigentlich Tor für Ingolstadt von Keller. Wie habt ihr es gesehen? Berechtigt abgepfiffen oder nicht?
War für mich ein klares Tor.
Ebenfalls, ja. Und braucht man natürlich auch nicht reden, dass das Spiel dann anders läuft.
Ja, es wird sich ja natürlich auch viel darüber nachher aufgeregt, über diese ganze Szene. Natürlich ist sie so ein bisschen wahrscheinlich auch ein Schlüssel gewesen am Anfang. Also du wärst 1-0 vorne, wird wegen dem Stürmerfall vermeintlich abgepfiffen und mehr oder weniger im Gegenzug gibt es dann das Tor für Lautern. Hat es Lautern so gut gemacht oder viel so schlecht verteidigt?
Also beide Aspekte spielen für mich eine Rolle. Natürlich hat Lautern mit dem Ball nach außen auch, ich glaube, Schröck war es, als Innenverteidiger aus der Abwehr gezogen. Und das war auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Aber natürlich hat dann danach Paulsen auch die Chance, den Ball einfach zu klären. Und wenn du den Ball dann nicht klären kannst und schon fast in einer slapstickartigen Art und Weise nicht klärst, ja, dann ist das nicht unbedingt Lauterns Verdienst.
Ja, also ich glaube, die Wiederholung in der Zusammenfassung setzt ein bisschen spät ein erst. Da schaut es eher nach schlecht verteidigt als gut rausgespielt aus. Aber klar, muss natürlich auch erstmal den Ball da vorne rein bringen. Und ansonsten hat mich das ein bisschen an Haching erinnert, wo du den Ball nicht wegkriegst. Ja, passiert, legst halt dann statt 1-0 vorne 1-0 hinten und musst mit der Situation umgehen.
Ja. Ja, mit der Situation umgehen hat ja mehr schlecht als recht funktioniert. Also wir sind nicht wirklich in Tritt gekommen, zumindest so wie ich mich da irgendwie noch dran erinnern kann. Und das Spiel war eher geprägt von viel Krampf, ab und zu ein paar Paraden noch von Buntic dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob wir so eine wirkliche Chance noch hatten über lange Zeit dieses Spiels. Ja.
Also ich hab's auch nur in der Zusammenfassung nochmal gesehen und da hattest du noch diesen Schuss von Gauss, glaube in der 50. Minute oder so, aber das war ja auch nicht unbedingt geplant, sondern es sieht eher danach aus, als ob ihm der über den Schlappen rutscht.
Ja, dann noch ein bisschen gefährlich wird er, genau, und über die Latte irgendwie gehoben wird vom Torwart
dann. Ja, und das, also für mich zumindest lange so aus, als würde da jetzt auch nicht mehr so viel für uns gehen. Und dann gibt's so ein bisschen eine Szene, ja, die eine Schlüsselszene ist, die auch ein bisschen systematisch ist. Also Elba lässt sich da zu anderthalb Tätigkeiten oder zu zwei halben Tätigkeiten hinreißen. wird gefoult, mehr oder weniger, liegt am Boden, wird dann erstmal geblockt und lässt sich dann zum Schubser hinreißen und bekommt dafür glatt rot. Ich weiß nicht, also meines Erachtens ist das jetzt nicht, ja, man kann sich wahrscheinlich beschweren über Rot. Ich hätte aber vielleicht lieber Gelb-Rot gesehen für die beiden Einzelszenen. Ich weiß nicht, wie ich es bewerte.
Ja, es ist absolut grenzwertig auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sehe ich ähnlich. Du kannst dich wahrscheinlich nicht beschweren, wenn du Rot bekommst. War jetzt irgendwie auch eine sehr komische Aktion mit diesen beiden Geschichten aus der Situation heraus. Und der, ich glaube, ein oder zwei Gegenspieler von Lautern, also wie so ein Pulk fast schon, ja, insgesamt irgendwie eine relativ komische Szene, wo du eigentlich auch dir gewünscht hättest, dass Elber einfach nichts macht, kurz abwartet und irgendwie Hektik aus der Situation nimmt.
Ja, muss man auch irgendwie dazu sagen, dass es natürlich ein aufgeheiztes Spiel irgendwie war, auch davor schon irgendwie ein paar gelbe Karten, wo du gefühlt irgendwie als Erzingerstadt zumindest ein bisschen haderst, dass du sie bekommen hast und so, der Schiedsrichter allgemein eine bisschen unglückliche Figur abgegeben hat und dann ist die Stimmung halt aufgeheizt. Er ist da auch irgendwie gefühlt in einem Pulk von drei oder vier Lauterern. Ja, also gerade unglücklich, dass er, wenn er die rote Karte, wonach es ja irgendwie scheint, für die zweite Aktion bekommen hat, sich nicht nach der ersten zumindest irgendwie besinnt hat und sagt, ich muss ein bisschen langsam tun. Aber ja, hat ja dann letztendlich zumindest den Effekt gehabt, dass die Mannschaft da nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen mehr aufgewacht ist dadurch oder sich irgendwie, sag ich mal, aufgerafft hat.
Das hat man in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal. Also am ehesten im Gedächtnis ja wahrscheinlich immer noch diese rote Karten von Beister gegen 60 damals. Da ging es danach auch plötzlich richtig rund. Gefühlt hat man in dem Spiel 70 Minuten, also zumindest 60 Minuten nach diesem 1-0 Rückstand nicht mehr so viel dagegen zu setzen offensiv. Und plötzlich sind wir zu 10 und es geht richtig los. Und dann kommt ein langer Ball auf Kutschke, der verlängert ihn auf Bibia. Und Bibia, Gott sei Dank, dass er endlich mal sein erstes Tor in der dritten Liga für uns. Alles wie auf dem Reißbrett quasi gelaufen. Kann man sich wahrscheinlich nicht besser, also in der Theorie nicht besser malen, so diesen langen Ball, der dann genau in den Lauf geht. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, Saibene sagt ja danach auch, naja, okay, der FC Ingolstadt weiß irgendwie jeder, macht genau eine Szene und 90 Minuten kannst du das halt nicht verteidigen und dann geht er halt mal irgendwann rein. Und
was aber schon halt irgendwie beachtlich ist, finde ich, also ich habe auch nochmal überlegt, aber haben wir so schon mal so ein Tor erzielt? Also natürlich ist es so, dass man irgendwie sagt, hoch auf Kutschke und so weiter ist unser Spielmittel, aber dass es unmittelbar zum Tor geführt hat, kann ich mich echt nicht dran erinnern. Also es ist natürlich dann irgendwie, du bringst dadurch auch den Ball ins irgendwie vordere Drittel und kreierst dadurch irgendwie andere Chancen, aber das ist quasi tatsächlich das vorbereitende Element, ist irgendwie so ein langer Ball auf Kutschke.
Das ist auch nicht, deswegen wundert es mich auch so ein bisschen, dass Saibene sagt, naja, sowas kann man dann 90 Minuten nicht verteidigen, weil gefühlt passiert das halt auch dann doch nicht so oft, dass das direkt zum Erfolg führt. Aber da sind wir mal nicht böse drum, weil sonst hätten wir das Spiel ziemlich sicher verloren.
Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall nochmal irgendwie sagen, wie sehr man es Fitschu gönnen muss, dass er endlich mal getroffen hat. Ich finde, keiner hat sich wirklich so verdient wie er.
Ja, das kann auch nicht schaden. Man hofft ja auch bei dem einen oder anderen Stürmer dann, dass das so ist, man vielleicht einen Knoten löst. Das ist bisher noch nicht passiert, aber man ist ja jung und darauf sollte er auch hinarbeiten, dass das dann ein bisschen das nächste bisschen öfter passiert. Ich weiß, was heißt, 25. Spiel oder so in der dritten Liga mit der ersten Bude. Also gerne mehr davon. Ja. Ja, danach in dem Spiel wird es eigentlich ehrlich gesagt dann primär überschattet von einer Szene, in der dann Preissinger unglücklichst nach einem Zweikampf seinem Gegenspieler ins Bein fällt und der sich dabei schwerst verletzt. Also ich weiß ehrlich gesagt gerade Talk auch nicht genau, wie jetzt die Diagnose lautet, aber es ist auf jeden Fall eine schwere Verletzung am Bein. Und wir können, denke ich, auch von unserer Seite an der Stelle nur noch weiter gute Besserung wünschen, weil das ist auch was eher langfristiger Natur sein wird. Also es hat sehr an Danny da Costa damals erinnert, der dann auch über ein halbes Jahr ausgefallen ist. Und da wirklich nur alles Beste und schnelle Regenerierung. Sprechen wir davon überschattet, ist in dem Spiel erstmal nicht mehr so viel passiert, bis dann eigentlich die allerletzte Szene in dem Spiel nochmal ein langer Ball von Lautern ist, der dann darin endet, dass der Ball im Tor landet, aber kurz davor wird abgepfiffen, ein Stürmerfoul. Auch das eher eine kritische Situation. Für euch Stürmerfoul? Gerechtfertigt oder nicht?
Nein, also ist für mich deutlich zu wenig.
Ja, schließe ich mich an. Also ist so ein Punkt, wo man sich nicht sicher ist, ob es der Videoschiedsrichter dann, wenn es ihn in der dritten Liga geben würde, irgendwie korrigieren würde. Vielleicht nicht, weil halt irgendwie die Hand trotzdem da ist. Aber um die Szene für sich zu bewerten, ist es für mich kein Stürmerfoul. Und da muss man eher auch Paulsen irgendwie fragen, ob er sich da wirklich darauf verlassen kann, dass er, wenn er da zu Boden kriegt, den Freistoß kriegt. In dem Fall hat es jetzt irgendwie geholfen. Würde ich mich an seiner Stelle nicht darauf verlassen. Und also haben wir mega viel Glück gehabt. Und klar, wir haben es vorher schon gesagt, das Spiel läuft natürlich anders, wenn du einzeln in Führung gehst und nicht einzeln in Rückstand gerätst durch diese erste Fehlentscheidung. Aber genauso ist es halt diese Situation und das ist mindestens ausgleichend. Also da ist immer schwierig, von ausgleichender Gerechtigkeit zu reden. Aber wir sind sicherlich nicht die, die jetzt hier mit irgendwie Vorwürfe an Schiedsrichter irgendwie rausgehen sollten, glaube ich.
Ja, und das hat vielleicht, das kann man ja vielleicht auch nochmal direkt anschließen, also was die Wahrnehmung da angeht in diesem Spiel. Weil nach dem Spiel gibt es ein Interview von Thomas Oral, das für mich zwei Aufreger mehr oder weniger drin hat. Das eine ist eben genau diese Schiedsrichtereinordnung, in der dann eben sich hinstellt und sagt, naja, also wir wurden hier quasi beschissen, weil wir bekommen das erste Tor abgepfiffen, wo wir uns ja auch einig sind, das war ein Tor und wenn das 1-0 für uns ausgeht, startet, dann kriegst du eventuell oder hochwahrscheinlich dieses 1-0 oder dieses Gegentor vom Gegner erstmal nicht. Aber man muss natürlich dann spätestens am Ende sagen, mit diesem nicht gegebenen Tor für Lautern, dass es mehr oder weniger die ausgleichende Gerechtigkeit ist. Und da stellt sich dann halt auch Thomas Oral hin und sagt, ja, nee, das muss ich mir gar nicht anschauen. Das war natürlich ein Foul. Und das ist so eine Geschichte, die finde ich irgendwie auch nicht so unglaublich geil. Also dieses Auftreten in den Spielen danach.
Ich finde, man sieht da irgendwie zwei Aspekte, die ich da irgendwie sagen will dazu. Ist einerseits, hast du halt gerade in dem Spiel, weil es das Spiel gegen den Ex-Coach war, auch irgendwie den krassen Kontrast irgendwie zwischen Oral und Sabene gesehen, die beide irgendwie interviewt werden, beide irgendwie die Szenen vorgespielt bekommen und Sabene auch irgendwie erst bei der Situation, die quasi für ihn ausgegangen ist, dann irgendwie sagt, naja, kann man schon abpfeifen und dann bei der zweiten Wiederholung irgendwie sich aber selber korrigiert und sagt, ah nee, das habe ich falsch gesehen, stimmt, da haben wir Glück gehabt. Sowas, wo du eigentlich vielleicht auch von unserer Seite irgendwie hätte es erwarten können und halt nicht passiert. Und das andere Thema ist halt, dass Oral irgendwie in dem Interview schon anfängt irgendwie mit, die Schiedsrichter entscheiden zu viel und so weiter. Und selber derjenige war, der irgendwie letzte Saison nach dem Mannheim-Spiel irgendwie gesagt hat, ja, was hacken wir denn immer auf den Schiedsrichtern rum? Also das ist schon auch gefühlt halt immer so hingedreht, wie es uns gerade in den Kram passt. Und das ist in der Summe so ein bisschen mir zu viel oder zu negativ für die Außenwirkung, die das letztendlich halt mit unserem Verein macht. Es geht halt nicht immer dann um ihn als Person, sondern es ist halt einfach dann auch, was der FC Ingolstadt zu der Situation sagt. Und das missfällt mir schon.
Ich meine, also ich kann es nur so ein bisschen anderen Perspektive sagen, ich finde es eh immer schwierig, Spiele am Schiedsrichter festzumachen. Da bedarf es dann so relativ viel, weil es gibt immer noch andere Aktionen. Es gibt 90 Minuten, in denen du Möglichkeiten hast. Und klar war, an diesem Tag hat der Schiedsrichter eine unglückliche Figur gemacht. Darüber brauchen wir nicht reden. Und ich glaube, beim Kicker hat er auch eine 5,5-Note oder so erhalten. Aber wie ihr schon sagt, also die eine Situation ist ein klares Tor auf der einen Seite, die andere Situation, klares Tor auf der anderen Seite. Und dann finde ich schon schwierig, da stimme ich euch zu, dass man dann in Anführungszeichen für uns oder für mich ähnliche Situationen auch deutlich anders bewertet.
Ja, absolut. Vor allem ist es ja halt auch einfach was sich so ein bisschen durchzieht. Und das Ganze hat für mich halt auch einfach, eigentlich sogar drei Facetten. Das eine ist, du lügst dich natürlich damit ein bisschen selber an. Und gehst damit auch raus, aus der, die Schuld bei dir selber zu suchen, die Ursachen bei dir selber zu suchen. Man weiß natürlich nie, wie das intern dann aufgearbeitet wird. Also wenn das intern sauber aufgearbeitet wird, ist es natürlich was anderes. Aber du neigst natürlich dazu, erstmal zu sagen, naja, es war alles eigentlich ganz gut, Schuld ist wer anders. Das Zweite ist natürlich, bei den Schiedsrichtern wird das sicherlich auf Dauer auch nicht unbedingt so gut ankommen, dass sie jedes Mal in jedes Interview des FC Ingolstadt in Bashing deiner Kollegen ausartet. Also ob dann der Schiedsrichter das nächste Mal in der sprinzlichen Situation vielleicht dann für dich oder gegen dich entscheidet. Mal, vielleicht passiert sowas dann im Unterbewusstsein mal. Und dann ist es vielleicht doch die rote Karte statt die gelbe Karte oder whatever. Und das Dritte ist natürlich auch einfach die Außenwirkung. Also wir haben natürlich mit diesem Verein eh nicht den einfachsten Stand, so als Fan oder generell, wie wir uns irgendwie mit diesem Verein hält, weil er natürlich von vielen einfach irgendwo belächelt wird aus diversen Gründen. Und dann halt auch noch so ein in vielen Facetten unsympathisches Bild abzugeben, weiß nicht. Also das macht mir persönlich dann auch nicht so viel Spaß, wenn mein Verein sich so darstellt.
Ich glaube, schließt einen ganz guten Bogen zu dem, was dann noch zusätzlich auf dem Platz passiert ist, oder?
Es gäbe tatsächlich noch, das denke ich, vielleicht für mich auch noch zwei Punkte. Das eine ist vielleicht noch ganz kurz noch zu Thomas. Also es gab ja dann irgendwie eine Szene kurz vor Schluss des Spiels, bei denen dann Stefan Kutschke einen Eckstoß abgibt, der für uns gepfiffen wurde, der aber keiner war, den er dann abgibt aus, ja, weil er halt ehrlich ist und sagt, nee, das war definitiv kein Eckstoß, nehme ich nicht. Wurde dann auch vom Magenta-Kommentator entsprechend in den Himmel gehoben und so, das ist ja auch so ein Punkt Sympathie, den man mal irgendwie gewinnt. Und dann wird dann in den Interviews nach dem Spiel Kutschke zu den Szenen befragt, sagt, yo, an der Szene haben wir Glück. Bei dem anderen, Mai, haben wir Pech. Und Thomas sagt halt im Endeffekt genau diese Interviewantworten, die wir jetzt gerade schon mal aufgerollt haben und darauf angesprochen, dass sein Kapitän das ein bisschen anders sieht als er, kommt dann halt so eine Reaktion wie, naja, der sieht vieles anders als ich, der gibt auch einfach Eckbälle weg. Ja. Und ich finde auch sowas, also wenn man sich dann irgendwie auch noch indirekt vor Kameras bekriegt, auch wenn es jetzt wahrscheinlich intern nicht so ist, aber wenn man dann auch noch Kapitän gegen Trainer spielt vor Kameras, auch das ist nicht sympathiefördernd. Und die Szene, auf die du ansprichst, Martin, ist denke ich, dann das, was uns alle irgendwie noch irritiert. Also mich hat es einfach nur extrem irritiert und ich habe es gar nicht kapiert. Man sieht nur in so ein paar merkwürdigen Kameraeinstellungen, wie scheinbar Henke sich von hinten an Jeff Sabena anschleicht und ihm einen Tritt gibt in den Oberschenkel, in die Kniekehle oder was auch immer und dann mit einem zielstrebigen, in den Boden gerichteten Blick Richtung Kabinen verschwinden möchte. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben und ich weiß auch immer nicht genau, was da passiert ist. Aber sagt ihr doch einfach mal, wie ihr das aufgenommen habt, wie ihr es wahrgenommen habt, wie ihr euch das erklären könnt auch.
Also das geht mir komplett ähnlich wie dir. Ich dachte, was ist denn da gerade passiert? Ist das jetzt wirklich geschehen? Und vor allem, weil du ja dann diese Situation gesehen hast, aber dann irgendwie auch nicht wusstest, ist jetzt da vorher was passiert? Oder wie kommt man denn auf die Idee? Oder wie kommt es denn zu so einer Situation? Also das war irgendwie vollkommen komisch und absurd für mich. Aber ich kann es mir auch nicht erklären. Und deswegen, also wahrscheinlich gab es eine Vorgeschichte, gerade vielleicht eben auch mit der letzten Saison, keine Ahnung, das ist jetzt aber viele Spekulationen, aber ich dachte mir schon, also gerade von Henke ist er auch nicht bekannt jetzt, dass er unbedingt ein Hitzkopf ist, also sind solche Aktionen überhaupt nicht bekannt und dann dachte ich, krass, also und es geht ja noch weiter dann irgendwie, dass Salbeni dann komplett wutentbrannt von Buntic noch aufgehalten werden muss und irgendwie Henke dann so, ja, wie du schon gesagt hast, mit Kopf nach unten irgendwie so langsam davon läuft oder davon stopft. Also irgendwie eine sehr absurde Situation für mich. Ich kann es mir auch nicht erklären.
Nee, also mich lässt das auch ziemlich ratlos irgendwie zurück und ich war dann einfach nur der Meinung, das ist eine Aktion, die kannst du nicht bringen und da muss man sich irgendwie knallhart davon distanzieren. Mich lässt das so ratlos zurück, einfach diese ganze Geschichte mit irgendwie dieser Tritt, dieses Davonschleichen, dann am nächsten Tag zu sagen, es war aber freundschaftlich gedacht, dann irgendwie noch nachzuschieben, ja, war doch nicht so gut von mir. Weiß nicht, auch die Aussagen von Salbene, die eigentlich dann im Interview halt auch wieder sehr, sehr ruhig und bedacht wirken, lassen halt so einigen Interpretationsspielraum zumindest noch, was er von unserem Verein und von den Führungspersonen hält. Ja, also wir sind jetzt natürlich schon ein paar Wochen irgendwie weg von dem Thema und das ist, ja, das hat dem FC Ingolstadt wahrscheinlich die meiste mediale Aufmerksamkeit irgendwie gebracht, die man in der dritten Liga so irgendwie kriegen kann. Leider halt mal wieder eben negativ statt positiv. Aber wie es halt auch so ist, ist es halt ja so schnell auch wieder aus den Medien verschwunden, wie es gekommen ist. Ja. Aber die Frage ist, die man sich halt tatsächlich stellen muss, und das ist ja dann auch wieder die Gesamtheit von diesen, was wir vorher irgendwie gesprochen haben, diese mediale Außenwirkung und dann halt natürlich noch solche Situationen irgendwie als I-Pünktchen irgendwie obendrauf. Das missfällt uns. Ich habe auch von vielen FCI-Fans irgendwie gehört, die da alles andere als begeistert davon waren.
Ja, es war halt einfach ein Bärendienst. Es ist im Grunde, es ist ja immer so, ich meine, du kannst so viel Gutes machen, wie du möchtest. Sobald du irgendwas Schlechtes machst, weiß es jeder. Und eine Gegendarstellung, die es jetzt auch nicht gab, es gab eine Entschuldigung. Okay, muss ja auch. Die ist halt dann auch uninteressant. Ich meine, das hat ein riesen Medienecho gegeben und man kann sich darauf groß verlassen, dass unser jetzt nicht deutschlandweit mega sympathisierter Verein dadurch sicherlich nicht gewonnen hat. Für uns bleibt eigentlich für mich nur festzustellen, sowas geht gar nicht und es sollte alles daran gelegen sein, ja, die Außendarstellung einfach wieder zu verbessern. Also zum einen natürlich ein bisschen mehr auf sich zu schauen. Dieses Henke-Ding war jetzt ein komplett Kuriosum. Also das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagen kann, wir treten jedes zweite Wochenende den gegnerischen Trainer. Aber solche Sachen wie, ja, wie verhalte ich mich in Interviews, wie verhalte ich mich gegenüber meines Kapitäns in Interviews, gegenüber dem Schiedsrichter, gegenüber dem Gegner, das kann man ändern, relativ einfach. Und das sollte man halt auch tun. Ich denke, wir werden das weiter kritisch beobachten, das Ganze. Ansonsten würde ich da persönlich eigentlich gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Ja, dann geht's zum zweiten Spiel in Folge gegen unseren Ex-Trainer. Kolczynski habe ich inzwischen wieder im Kopf, den Namen. Wir haben vorher, es wurde viel über Schiedsrichter diskutiert und dieses Spiel beginnt quasi einfach wieder mit einer strittigen Schiedsrichterentscheidung. Oder zumindest einer heiß diskutierten Schiedsrichterentscheidung. 7. Minute, Foul an Kutschke, Elfmeter und rote Karte. Boah, das ist krass. Dreifachbestrafung notwendig, also wurde ja aufgeweicht die Regel, oder es hat aufgeweicht Spielraum gegeben irgendwann mal. Muss man das hier so ahnden?
Ja, müssen wir vielleicht erstmal irgendwie reinholen, wie denn die Regel ist. Also die Regel ist im Endeffekt, dass du quasi, wenn es im Strafraum ist, oder ich weiß nicht, ob es mit Strafraum zu tun hat, dass du Gelb geben kannst statt Rot, wenn du eine Chance auf den Ball hattest mit deinem Vergehen.
Genau, also wenn du eine Notbremse also eine Notbremse ist generell immer erst nochmal rot. Eine Notbremse im Strafraum ist erstmal ein Elfmeter. Und wenn es darum nicht nur ging, den Gegner zu stoppen, sondern tatsächlich der Versuch da war, den Ball irgendwie noch zu bekommen, dann kann der Schiedsrichter gelb zeigen. Ist aber trotzdem möglich, rot zu zeigen.
Wo man sich als Schiedsrichter natürlich schon auch ein bisschen irgendwie im Klaren sein muss, zu welchem Zeitpunkt im Spiel du da gerade halt rot gibst. Also dass das damit natürlich im Spiel nochmal eine komplett andere Note gibt, muss man sich halt schon bewusst sein. Und ich finde schon, dass man da gelb geben kann, um die Frage zu beantworten. Aber er muss es dann offensichtlich ja so eingeschätzt haben, als war es quasi keine Chance auf den Ball.
Also ich bin jetzt da auch nicht zutiefst drin, weil die Schiedsrichter werden ja immer auch vor der Saison darauf hingewiesen, auf aktuelle Entwicklungen, wie man Situationen auszulegen hat. Da wäre es vielleicht mal interessant, was man bei solchen Szenen auslegen soll oder welchen Freiraum man da hat. Aber der eine Aspekt ist natürlich, Kutschke holt aus, es ist eine klare Torschance Und das Vergehen an sich ist jetzt aber auch auf keinen Fall in Anführungszeichen schlimmes Vergehen. So, wahrscheinlich sind wir dann wieder in so einer Situation, wo eben Gelb auch möglich ist und man sich dann auch nicht groß beschweren kann, wo aber auch der Schiedsrichter auf jeden Fall Rot geben kann, weil es ist auch nicht so, dass der irgendwie 20 Meter vorm Tor stand, sondern es waren halt irgendwie 7 oder 8 Meter vorm Tor.
Ja. Regeltechnisch ist es relativ klar. Also wenn der Spieler wirklich versucht, den Ball zu spielen und nicht nur gerade versucht, den Torschuss zu unterbinden, dann kann er Gelb geben. Also ich habe im Spiel tatsächlich noch gesagt, nee, das ist klar Rot, weil er steht halt einfach, also Kutschke steht zwischen Ball und Gegner. Also da wirklich an den Ball ranzukommen, das ist schon, ja, da musst du schon lange Beine haben. Aber ja, also Martin, sehe es halt auch so. Also als Schiedsrichter muss man sich vielleicht überlegen, muss ich in der 7. Minute jetzt halt hier das Spiel entscheiden? Also, weil es hat zwar jetzt in der Situation nichts zu tun mit hartem oder nicht hartem Foul, sondern einfach nur, ist es eine Notbremse oder nicht. Aber trotzdem, also ich glaube, wenn es Gelb gibt, beschwert sich niemand. Also wenn es Gelb und Elfmeter gibt, beschwert sich niemand.
Ja gut, den Aspekt meinte ich nur, weil wenn es ein überhartes Foul ist oder ein Einsteigen, dann ist es klar, so, dann hast du keine Wahlmöglichkeit.
Ja genau, klar, das ist klar. Also wenn es jetzt noch zusätzlich irgendwie hartes Einsteigen gewesen wäre, dann eh. So ist es halt einfach mal blöd gesagt, einfach dumm verteidigt. Es ist einfach
klar, schlechte Teil. Also, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht den Dynamo Dresden-Podcast irgendwie machen und das irgendwie dazu reden, was bei denen alles schiefgelaufen ist. Ich meine, wir haben es wahrscheinlich gern genommen, dass wir den Elfer bekommen haben, dass wir einen Mann mehr waren und dass Kutschke auch zumindest dieses Mal den Elfer verwandelt hat.
Korrekt. Und gegen wen sonst, wenn nicht gegen Dresden? Ja, das war da vielleicht wieder ein bisschen schade ohne Zuschauer.
Weil
das
ausgerechnet.
Ausgerechnet. Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Ja, ansonsten auch da ist es halt wieder ellenlang her, dieses Spiel. Ich kann mich dann irgendwie noch an zwei Szenen irgendwie erinnern, die aber irgendwie erst in der Schlussphase passiert. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie im Kopf noch Dinge, die irgendwie sehr erwähnenswert wären, die vorher geschehen?
Ja, wenn wir schon über Schiedsrichterentscheidungen reden, dann sollten wir über dieses Kaya-Tor reden, wo irgendwie keiner, glaube ich, so wusste, wie man mit der Situation umgehen sollte. Und dann sagte selbst der Reporter, nee, klar, abseits, weil er war außerhalb des Spielfeldes. Und dann habe ich weiß nicht, war es Colinas Erben oder in einer anderen Kolumne noch gelesen, dass es eben ein reguläres Tor gewesen wäre, weil ja der Dresdner Spieler auch noch mit draußen war und so weiter.
Ja, also ich kann da noch mehr dazu sagen, weil ich habe es vorher erst gelesen, Baba Grafati hat das auf Liga 3 denkens, geschrieben und quasi ist auch irgendwie, wo auch da geschrieben wird, so eine Situation gab es eben vergleichbar auch noch nie, aber dass Kaya quasi bei seiner Flanke irgendwie aus dem Spielfeld rausfällt, mit ihm zusammen aber auch noch zwei Dresdner rausfallen und die quasi dann alle als auf der Torlinie stehend oder auf der Auslinie stehend gewertet werden und quasi er deswegen nicht im Abseits ist und wieder reinrennt und ein reguläres Tor schießt. Ja.
Das ist interessant, das habe ich tatsächlich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Ich habe auch gar nicht realisiert, dass da noch jemand draußen ist. Mir war nur das mit der Regelauslegung dann irgendwie mehr oder weniger einleuchtend, wie es in Magenta kommuniziert wurde, mit dem, naja, er ist halt draußen und draußen ist nicht weg, sondern eben auf der Linie. Aber dass da halt noch andere Spieler ja dieses Abseits aufheben gleichzeitig, das habe ich irgendwie auch nicht umrissen gehabt, tatsächlich.
Ja, es ist ja auch irgendwie mega kurios, weil der Torwart geht ja dann auch vor, aber ich glaube, er hat bei dem Schuss halt einen Fuß auch noch auf der Torlinie. Das heißt, es hätte auch gereicht, wenn noch ein Dresdner irgendwie ausgelegen wäre. Wäre er weiter vorne gestanden, hätte man die zwei Dresdner gebraucht. Also echt interessante Konstellation. Ich war bei dem Spiel im Stadion, ich habe einfach gedacht, okay, es war halt einfach eine normale Abseitssituation. Aber war wohl kurioser. Aber ich habe es... Also das war ja in der ersten Halbzeit noch. Ja. Und ich habe es auch so in Erinnerung, dass die erste Halbzeit von unserer Seite schon sehr dominant war, beziehungsweise dass Dresden auch wirklich sehr tief gestanden ist, irgendwie so die Strategie hatte, das 1-0 bis in die Schlussphase zu halten und dann vielleicht irgendwie nochmal Druck zu machen oder halt irgendwie zu einem Tor zu kommen. In der ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall extrem tonangebend, hatten viele Abschlüsse. Niskanen mit einem guten Abschluss. Ja, sogar zwei. Hätten auf jeden Fall erhöhen müssen. Und so ist es dann eher, dass die zweite Halbzeit dann relativ unspektakulär wird. Dresden dann ein bisschen mehr Druck macht. Und im Endeffekt kommst du dann halt als FC irgendwie in die Situation, dass du halt mit einer knappen Führung irgendwie in die Schlussphase gehst. Das ist so die Ausgangslage.
Also ich stimme dir komplett zu, dass Dresden irgendwie in der ersten Halbzeit auch eigentlich fast gar nie vor dem Tor des FCI war. Und man hatte natürlich auch so zwei, drei Chancen. Manchmal hätte ich mir da aber noch ein bisschen eine klare Struktur gewünscht. Also eben wenn man schon mit 11 gegen 10 spielt, sagt sie vielleicht natürlich von außen einfach, aber dass man da wirklich die Lücken rausspielt und sich den Gegner zurechtlegt, das hätte ich mir in der einen oder anderen Situation dann schon noch gewünscht, weil es dann doch immer mal wieder auch lange Bälle waren und nicht eben der herausgespielte Flachpassangriff.
Das hat ja auch Kutschke im Interview danach schon nochmal deutlich gesagt, also musst du halt da aufs 2-0, 3-0 kommen irgendwie, also ein bisschen zwingender halt, weil jetzt der Gegner ist ja jetzt auch nicht unbedingt das mit Offensivfeuerwerk das Leben schwer gemacht hat, klar gegen zu 10 meistens nicht, aber so kommst du halt einfach durch Versäumnis gegen 10 Leute am Ende dann auch nochmal ein Bedrängnis. Es gibt dann, das ist auch das, um chronologisch irgendwie hinzukommen, eine Szene, die wahrscheinlich jeder FIFA-Spieler so aus seinem Daily Doing kennt. Gauss geht kurz vorm Freistoß nochmal zurück auf die Linie und köpft mal entspannt den 20-Meter-Freistoß raus. Also keine Ahnung, der war jetzt auch nicht so scharf getreten, dass der Buntic den nicht rausgeflogen hätte, aber war schon ganz nett, die Aktion.
Achso, du meintest die Szene. Klar, stimmt natürlich auch für FIFA. Ich habe jetzt auch noch kurz an die Szene von Buntic gedacht, wo er hochsteigt und dann eben den Ball nicht hat und der dann
und den Ball fallen
und der lässt. Dann in die, genau, so ganz langsam irgendwie ins Seitenhaus kugelt. Nicht ins Seitenhaus, sorry, ins Tor aus.
Auch das, klar, eine FIFA-Szene, ja.
Sagt nach einer FIFA ist nicht realistisch.
Ja, im FC Ingolstadt schon. Also ist der. Ansonsten, ich weiß, es gibt dann kurz danach auf jeden Fall noch eine Szene, die kompletter, also in neutraler Darstellung auf jeden Fall klar als Elfmeter gesehen wird. Ein Heinloth-Luftduell, bei dem er sehr, sehr viel mit dem Arm arbeitet. Und auch das für mich unter die Kategorie einfach dumm verteidigt fällt. Er regt sich tierisch drüber auf, dass irgendwer reklamiert, aber weiß nicht, ich persönlich hätte da nicht gejammert, wenn er pfeift.
Ich auch nicht. Also, beziehungsweise, oder das ist wieder so ein Punkt, darf sich zumindest wahrscheinlich am Ende nicht wirklich laut beschweren darüber. Ich glaube auch in der ersten Halbzeit dann noch irgendwie noch eine Szene, wo Diawuzi irgendwie fällt und ihm dann eine Schwalbe vorgeworfen wird, die eigentlich auch keine Schwalbe war. Also zumindest die erste von zwei Situationen, die er da hatte. Ja, und auch bei dem Fall brauchst du dich nicht beschweren, wenn du dann einen Elfer kriegst, was dann natürlich genau die Kacke ist, die du nicht willst, nämlich eigentlich mit einer Situation, in der jetzt nicht unbedingt die brandheiße Gefahr ist, mit irgendwie so am Strafraumeck, wenn du dann einen Elfer riskierst, spielst du am Ende 1-1.
Ja, ich meine, und das ist ja genau dieser Punkt, dass du sagst, hier aufs 2-0 gehen, dass man da versucht, das Spiel komplett zu beenden, weil klar hatte Dresden nicht viel, wäre ja auch verwunderlich, wenn die mit 10 gegen 11 den FC Ingolstadt an die Wand gespielt hätten. Aber das sind dann natürlich genau die Szenen, irgendwie einen langen Ball, ein Standard, wo du dann versuchst, mit 10 gegen 11 irgendwas rauszuholen. Und sei es eine Standardsituation oder ein Elfmeter oder eben auch mit einem Kopfball oder einem Fehler dann auszunutzen. Und das wäre an diesem Spieltag oder in diesem Spiel schon sehr, sehr unnötig gewesen. Aber ist ja dann letzten Endes gut gegangen.
Ist gut gegangen, aber wenn man es mal ganz grob zusammenfasst, also auch Kuczynski sagt danach, also das Spiel haben wir auf keinen Fall verdient verloren. Ich meine, ich sehe es jetzt nicht so, dass Dresden unbedingt den riesen Kuchen von diesem Spiel hatte, was natürlich an der roten Karte auch irgendwo liegt. Aber im Grunde, wenn man mal alles nüchtern zusammenfasst, hast du eine Elfmeterentscheidung, die okay ist, rote Karte musst du nicht geben, dann gibt es zwei Elfmeter nicht für Dresden, die du durchaus geben könntest. gibt dann eine Kaya-Aktion, die nach merkwürdiger, also nach langer Regelrecherche dann wohl doch ein Tor gewesen wäre. Aber heißt, man so ein bisschen Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen hat man im Spiel ja dann schon, oder?
Was man vielleicht noch zu der Diawusi-Sache sagen muss, die habe ich mir nämlich heute noch mal ein paar Mal angeschaut. Also da kam dann anscheinend raus, dass wirklich der erste Kontakt der entscheidende war und der war außerhalb. Mhm. Also dass da das eben dann, aber bei der anderen Elfer-Entscheidung, und da sind wir ja genau bei dem Punkt, da reicht eine Entscheidung aus. Und dann gibst du ein Spiel, dass du einfach klar gewinnen musst und normalerweise nach Hause fahren solltest, eben die Möglichkeit, dem Gegner wieder ins Spiel zurückzukommen.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob es zielführend ist, wenn man jetzt quasi irgendwie schmeichelhafte Schiedsrichterentscheidungen irgendwie gegeneinander aufrechnet irgendwie. So läuft ja ein Spiel in der Regel dann auch nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich jetzt irgendwie diese Aussage von Kautschinski da jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Ich meine, irgendwie, wenn du die Statistik anschaust, glaube ich, hat Dresden einen Torschuss. Na klar können sie irgendwie mit Glück da zu einem 1:1 kommen, aber das heißt dann noch lange nicht, dass sie da jetzt mega unverdient verloren haben.
Das ist ja, also das sehe ich auch ähnlich, vor allem, wenn du dann wirklich die Chancen nochmal komplett erwähnst, dann hatte Kutschke auch, glaube ich, um die 70. Minute rum noch eine sehr, sehr klare Chance. Die war eben auch mal gut herausgespielt, eben über die Flügel, dann Hereingabe nach innen auf einen Elferpunkt, wo dann Kutschke komplett frei zum Schuss kommt. Und das muss eigentlich das 2-0 sein. Und, aber solche Aktionen, solche Situationen hätte ich mir eben noch mehr gewünscht, dass du sagst, wenn du gegen 10 spielst, dass du eben den Gegner laufen lässt, aber dann auch schaust über die Flügel, wo sind die Lücken.
Ja, ja, am Ende des Tages sind es 3 Punkte gegen wahrscheinlich den Top-Favoriten vor der Saison auf den Aufstieg. Von dem her sind wir mal nicht böse drum. Dann geht es weiter gegen eine Mannschaft, ja, also die so ein bisschen Wundertüte vor der Saison ja war, weil sie irgendwie jedes Jahr die komplette Mannschaft ausgetauscht haben, dann furios gestartet sind und zu unserem Vorteil, Gott sei Dank, ohne Topscorer antreten mussten. Also sah ja mit Gelbsperre. Bedeutet, das war jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so, ist so die verkehrteste Ausgangslage für uns. Und
nach 6 Spielen schon eine Gelbsperre ist auch geil eigentlich.
Ja, vor allem, also Gelbsperre, genau, wo ich soll mal drauf eingehen, weil Gelbsperre nicht wegen Gelb-Rot, sondern tatsächlich wegen 5 gelber Karten. Ja.
Als Offensivspieler.
Ja, absolut, vor allem, also da musste ich wirklich schmunzeln, als der Reporter beim Magenta Sport dann aber noch erwähnt hat, dass das nicht der Rekord für die dritte Liga ist oder für den Profifußball, sondern dass es auch noch einen Spieler in der dritten Liga gab. Ich habe den Namen vergessen, der es wirklich geschafft hat, in den ersten 5 Spielen jeweils eine gelbe Karte zu bekommen und dann gesperrt ist. Und dass er dann noch ein Spieler von Türkgücü, auch wieder den Namen vergessen, in diesem Spiel sich die gelbe Karte geholt hat und dann quasi mit 5 gelben Karten aus 7 Spielen dann wieder gelb gesperrt ist. Dachte ich, okay, die sorgen auf jeden Fall für Spektakel, weil die haben ja, wie du schon erwähnt hast, sind auch sehr furios in die Saison gestartet, sehr viele Tore geschossen und immer eigentlich für torreiche Spiele verantwortlich gewesen.
Definitiv. Das wäre vielleicht mal ganz geil, wenn du irgendwie als Stürmer dann irgendwie wegen 5-mal Trikot ausziehen oder so gelb gesperrt bist nach 5 Spielen. Aber das könnte sich ja fürs nächste Jahr aufheben. Aber Martin, das wahrscheinlich dich am meisten betrifft, würde ich sagen, du darfst die erste Szene dieses Spiels gerne selber hier nochmal zelebrieren. Also was ist da in dieser 14. Minute passiert, Martin?
Ja, es gab einen Freistoß, bei dem man auch, wenn man jetzt heute irgendwie ja doch irgendwie eine Schiedsrichterfolge auch fast draus macht, wo man auch sagen muss, das ist eigentlich auch nie im Leben ein Freistoß, den Kutschke da aber irgendwie relativ clever rausholt. Und dann ist es einfach ja, wie gemalt eine Situation für Thomas Keller. Und es ist also ein klarer Fall von, ich habe es euch ja gesagt, so wie ich es eigentlich jedes Mal sagt, wenn der Ball da liegt und Thomas Keller auf dem Blatt steht, den macht er. Und den hat er dieses Mal auch gemacht. Und das ist wirklich identisch mit 2 Toren, die er auch letztes Jahr in der zweiten Mannschaft gegen Ringsburg geschossen hat. Unnachahmlich irgendwie mit einer relativ fortgeschrittenen Schusstechnik, würde ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz mitgekriegt, ob der irgendwie in der Tor der Woche irgendwie mal zur Auswahl stand. Irgendwie scheinbar ja nicht. Ein bisschen unverständlich. Aber ja, geile Bude.
Ja, kann man so sagen. Was ist das, 25 Meter oder so?
Mindestens.
Locker. Nur locker. Locker und dann halt einfach, also unhaltbar. Also, den, also ich meine, wenn du den Messi reinjagt, dann denkst du, ja, ja, wieder mal der Lionel, ja. Aber,
ja, aber wenn Messi das macht, dann bricht das Internet zusammen, weil jeder ihn
eben
hypt ohne Ende.
Wo ist der Keller
halt? Bei Keller ist man es halt gewohnt, ja.
Ja, wunderschönes Ding. Also der Torwart denkt sich ja auch nur, fickt euch, schaut ja auch nur dem Ball nach quasi. Ja,
also ich muss auch sagen, also was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, war die Schusstechnik. Also dass du einen Freistoß auch mal aus 25 Meter oder ein bisschen mehr triffst, okay, außergewöhnlich, aber wirklich, also diese Schusstechnik, die war überragend, wie sich der perfekt reingesenkt hat, wo ein Zug drauf war, also das war ja wirklich allererste Sahne.
Ja, ansonsten, was ist groß passiert? Dann, ich weiß, ich habe schon die Minuten gar nicht im Kopf. Also, ich meine, es kommt dann zum 1-1. Wann fällt das 1-1? Ich habe es gerade irgendwie gar nicht auf dem Schirm.
Irgendwie so 35. rum. Also gefühlt auch irgendwie, weiß ich nicht, für mich beide Tore so aus dem Nichts. Also es ist allgemein, muss man sagen, schon ein Spiel mit sehr überschaubarem Niveau. Auch von den 5 Spielen, die wir jetzt heute irgendwie besprechen, finde ich auf die 2 Halbzeiten irgendwie gerechnet das schlechteste die Gesamtleistung, finde ich. Ja, Lautern kann man wahrscheinlich irgendwie auch auf einem ähnlichen Niveau sehen, aber also ich finde, ich habe davor ein bisschen reingeschaut und auch quasi in das Live-Spiel nochmal irgendwie ein bisschen mich durchgeklickt und also da hast du schon eine extrem hohe Anzahl an Ball bei Buntic, langer Abschlag, Ball bei Kutschke, Ball beim Gegner. Also ja, also das war dann tatsächlich von spielerischen vom Einfallsreichtum her relativ überschaubar. Und jetzt davor auch gesagt, naja, einerseits Sararea fehlt und die Mannschaft ist ja auch eigentlich defensiv bisher nicht so sonderlich als stabil in Erscheinung getreten und da eigentlich so wenig aus dem Spiel raus sich zu erarbeiten, ja, hat mich ein bisschen ratlos gemacht. Du hast in der zweiten Halbzeit noch irgendwie eine Chance, wo, glaube ich, Kaya auf Kutschke vorbereitet und Kutschke dann irgendwie ja, mehr oder weniger frei am Fünfer irgendwie zum Kopfball kommt und den Ball dann vorbeisetzt. Das ist halt eine Marke, muss er mindestens auf Tor bringen, muss er eigentlich machen. Aber das war es dann auch schon. Ja.
Also ich muss auch sagen, vom FC war es mir im Gesamten zu wenig. Also gerade auch die Chance, die Martin anspricht, das war ja irgendwie auch von Kaya natürlich perfekt, die Flanke auf den Kopf dann von Kutschke, aber das war so eine Halbfeldflanke irgendwie fast aus dem Stand heraus, wo jetzt normal auch nicht zum Erfolg verdammt sind, um es mal vornehm zu sagen. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit, sei es Expected Goals oder was auch immer, ist ja gerade von solchen Halbfeldflanken in der Regel begrenzt. Und das dann mit als einzige Chance zu haben, boah, das war mir deutlich, deutlich zu wenig. Und ich hatte dann irgendwie auch, wo ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut habe, beziehungsweise mich auch durchgeklickt habe, gerade Ende der ersten Halbzeit noch so ein Umschaltmoment im Kopf, wo dann der nicht sauber ausgespielt wird. Also da hat man dann schon auch gesehen, dass dann selbst wenn du mal die Lücke hattest, dann konntest du die nicht nutzen. Und das war alles in allem mir vom FC zu wenig. Und die besseren Chancen, muss man dann wirklich sagen, die hatte dann eben einfach auch Türkgücü. Also es waren auch nicht 7-8 Chancen, aber es waren dann schon 2-3 gute Chancen, wo Buntic teilweise auch sehr, sehr gut reagiert. Wo teilweise die Latte auch im Weg steht. Also du hättest dann das Spiel auch einfach verlieren können. Klar muss man auch noch erwähnen, dass du natürlich dem Gegner manchmal das fast schon auflegst. Also wie irgendwie kurz nach der Pause Grause, wo er dann mit dem Rückpass, Kopfball dann irgendwie dem Gegner den in den Lauf spielt. Und dann auch das 1-1, wo wir ja noch nicht darauf eingegangen sind, wo dann irgendwie Gauss einen Ball in seinen Rücken bekommt, überlaufen wird und dann auch noch Paulsen innen wegrutscht. Da waren schon auch ein paar unglückliche Abwehraktionen dabei, um es mal so zu formulieren.
Also für mich ist das auch das Gegentor einfach. Ich meine, das war ein langer Ball von der Mittellinie, einfach an die 16er Kante rechts gespielt und der legt ihn problemlos in die Mitte. Also da war wirklich, wie du schon sagst, also irgendwie alles ein bisschen planlos, alles im Rücken der eigenen Spieler passiert und dann ist das einfach viel zu leicht. Das sind zwei Bälle, die das komplette Spielfeld überqueren, dann ist das Ding drin. Und was der, die beiden Szenen, auf die du vorhin auch eingegangen bist, ich weiß nicht mehr, Sliskovic, heißt der so? Keine Ahnung. Also der hat ja zwei Monsterchancen, die du ja vorhin gesagt hast. Also das eine, bei der Krause ein bisschen unglücklich, den Ball halt direkt vor den 16er köpft, halt direkt zum Gegner. Und der dann nichts draus macht und dann dieser Lattenkracher, bei dem Buntic sicherlich sein Übriges getan hat, dass der eben in die Latte geht und nicht rein. Und dem her, ich sehe es auch so. Also wenn dann einer gewinnt, dann wahrscheinlich Türkgücü.
Ja, und vor allem dann so in ein, zwei Aktionen, da hat Türkgücü auch sauber rausgespielt. Also da auch so 10 Minuten nach der Halbzeitpause irgendwie ein Flügelangriff, also wo wir gerade von dieser Chance sprechen, das ist einfach wieder sauber herausgespielt, dass du dann eben dich die Linie entlang durchspielst und dann auch wieder, deswegen ist mir das so ein bisschen im Kopf geblieben, da wurde dann auch wieder Schröck als Innenverteidiger aus der Abwehr rausgezogen und dann hast du natürlich Platz auch innen und dann kommst du so zu der Chance und ich weiß nicht, ob es mir jetzt gerade in den Spielen, wo ich die nochmal angeschaut habe, irgendwie vermehrt aufgefallen ist und ob das nur ein Zufallsmoment war, aber mir kommt es immer so vor, dass der FCI Probleme gerade hat, beziehungsweise Gegentore bekommt, wenn ein Gegner das versteht, in die Zwischenlinienräume meistens, beziehungsweise auch über außen in die gefährlichen Räume sich zu kombinieren und dann immer die Abwehrspieler des FCIs, sei es Paulsen, sei es Schröck, sei es Antonitsch, rauszieht. Aber da können wir dann vielleicht gerade im Spiel gegen Waldhof noch drüber sprechen.
Das habe ich auf meiner Liste. Also Mannheim ist es mir extrem aufgefallen. Wenn du sagst, davor ist es auch schon, dann spricht das eigentlich nur dafür, dass Mannheim wahrscheinlich relativ gut analysiert hat, ne? Oder du hast für Mannheim irgendwas analysiert.
Das glaube ich jetzt nicht, aber dann vielleicht, weil man gerade eben das Mannheim-Spiel noch so im Kopf hat, kann dann auch sein, dass natürlich die anderen Aktionen dir auch noch mehr auffallen. Aber das war gerade so ein Punkt. Aber können wir dann auch gleich nochmal besprechen.
Ja, ich glaube, zu dem Spiel musst du halt am Ende, also so wie ihr es jetzt auch gesagt habt, du musst irgendwie das 1-1 halt mitnehmen. Also war jetzt ein Tag, der sicherlich nicht unser bester war. Klar kannst du mit hadern, du warst eigentlich in Führung. Aber am Ende musst du auch diese einzelnen Punkte irgendwie mitnehmen, weil es ein Auswärtsspiel ist, weil es ein auch ohne Sadarer guter Stürmer, gute Mannschaft ist, die wahrscheinlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Insofern, solange solche Tage, an denen bei dir jetzt nicht so viel zusammenläuft, irgendwie nicht allzu häufig vorkommen, ist es okay, wenn du da einen Punkt mitnimmst, glaube ich. Und dann kannst du das Spiel auch abhaken.
Genau, was man da vielleicht noch sagen kann, das hatten auch die Spieler von Türkgücü oder der Trainer, glaube ich, dann nach dem Spiel im Interview noch gesagt, also das 1-1 geht schon in Ordnung, auch wenn wir vielleicht die ein oder andere Chance hatten, und um das dann 2-1 gewinnen zu können. Aber wir sind mit dem 1-1 zufrieden, guter Gegner und so weiter. Und ich glaube, so kannst du es für beide Mannschaften dann irgendwie unterschreiben.
Dann geht's zum Relegationsrückspiel. Quasi zu Hause gegen wen? Bisschen spät.
Sind wir dann jetzt aufgestiegen, wenn wir das gewonnen haben? Oder?
Nee, wir müssen erst nochmal gegen Nürnberg gewinnen. Aber das war das Halbfinale quasi. Ja, gegen wen? Spiel auch wen? Ja, eigentlich schon gefühlt oder eher einer der Favoritigeren in dieser Liga, also natürlich jetzt nicht, für mich zumindest nicht das Dresden, nicht die Dresden-Höhe, weil Wien jetzt auch einfach nicht so unglaublich konstant ist, aber das Ergebnis es sah dann ganz gut aus am Ende und fängt alles an mit so ein bisschen, also ich, gefühlt die ersten zwei Tore, also ich verbessere mich gerne, gefühlt so jetzt auch nicht mit Pech behaftet. Also erste Situation, Wien ziemlich unsortiert irgendwie in ihrem Strafraum, Ball auf den Muttersen allein freistehenden Kutschke im Strafraum abgelegt und der zimmert ihn halt irgendwie durch den Torwart an den Pfosten und rein. Also es gab auch mal eine Saison, da geht der halt nicht rein und der geht halt einfach diesmal rein. Man heißt jetzt nicht, dass das schlecht war, sondern einfach nur, dass da auch in dieser Situation wahrscheinlich 5 Möglichkeiten gab, dass der nicht reingeht und wir hatten auch schon Phasen in diesem Verein, ja, bei dem wir diese anderen 5 Möglichkeiten genutzt hätten, dass er nicht reingeht.
Ja, ich glaube, vor allem muss man auch noch erwähnen, wie es denn überhaupt zu der Situation kam. Also irgendwie eine sehr, sehr komische Aufbauvariante von Wien. Also der Torwart spielt ihn ganz, ganz kurz, nur 2 Meter irgendwie auf den Verteidiger, sodass der Verteidiger den Ball dann rausschlagen kann, der den aber komplett ins Nirgendwo noch in der eigenen Hälfte schlägt und der Ball postwendend zurückkommt. Also wo ich mir auch dachte, okay, was war denn jetzt das? Und ich glaube, das konnte sich auch fast keiner erklären. Weder der Reporter noch irgendwie bei Magenta hast du die Situation, den Anfang am Anfang gar nicht gesehen, weil die Kamera noch ganz woanders war. Also
da ja, gut, spielt schon viel eine Rolle. Ja, also ich glaube, wenn man das Positive daraus ziehen will, dann ist es schon, dass du dir das auch irgendwie erpresst hast, das Tor. Also, dass du durch das hohe Stehen halt irgendwie dir den Ball geholt hast und dann auch die Überzahl hattest, weil der Gegner ja im Endeffekt im Aufbauspiel ist. Ja, dass das Wehen jetzt nicht allzu glücklich gelöst hat, da ihr Aufbauspiel. Die Idee ist halt bestimmt irgendwie, dass du sagst, ja, du spielst ihn kurz ab und Ingolstadt steht hoch und du überspielst dann direkt mal irgendwie 5-6 Spieler damit und hast dann irgendwie die Möglichkeit in deinem Angriff. Hat halt nicht funktioniert, aber ich glaube, also auch an dem Jubel und so hast du schon gesehen, dass es die Mannschaft auch gefeiert hat, dass sie eben ja, sich das Tor irgendwie gemeinsam erarbeitet hat. Dass sowas in der dritten Liga gehört es halt auch ein Stück weit irgendwie dazu, dass da auch irgendwie der Gegner irgendwie zu Fehlern gezwungen wird. Aber naja, wenn es dann funktioniert, nehmen wir es doch mit.
Klar kannst du das dann natürlich auch aus dem Aspekt sehen, weil Dresden, das, die Situation, die zum Elfer geführt hat, war ja auch, dass die aus dem Aufbau oder aus dem Ball verlieren.
Ja, und dann gibt es halt einen Elfmeter, der Elf, den man wahrscheinlich, den man auch wahrscheinlich nicht pfeifen muss. Also das ist wieder Hand auf der Schulter, nicht unglücklich, unglaublich intelligent verteidigt, aber halt auch sehr viel draus gemacht aus Niskanens Sicht, oder?
Erstens das und zweitens, sorry, dass ich jetzt da wieder drauf eingehen muss, sollte man auch da wiederum drauf eingehen, wie die Situation entstanden ist. Langer Ball, Kopfball, Kutschke, Niskan und dann kommst du zum Elfer.
Also um der Vollständigkeit halber, für mich ist es auch kein Elfer. Also ich weiß schon, irgendwie ist das auch irgendwie, mir kommt es ja selber blöd vor, dass wir jetzt irgendwie jede Situation, die irgendwie da gepfiffen wird, irgendwie in der Bewertung dann gegen uns argumentieren müssen. Aber es ist halt auch irgendwie einfach so.
Du brauchst ja nicht darüber diskutieren, ist so. Also ich finde, dass wir in den letzten Spielen von den Schiedsrichtern eher bevorteilt wurden als benachteiligt. Ist jetzt, also was ist bevorteilt? Also das ist die strittigen Situationen eher auf unserer Seite waren als auf der gegnerischen. Das war halt jetzt so in den Spielen. Mal. Joa, dann Kutschke, schlechtes Gewissen bei dem Elber, keine Ahnung, verschießt ihn erstmal. Aber Gauss lässt sich halt dann nicht nehmen und donnert ihn rein. Ich glaube, drittes Saisontor auch für Gauss schon, wenn ich es richtig verstanden habe. In der Zusammenfassung nochmal. Also, boah, der Mann hat immer noch Bock.
Ja, also wie viel Bock er hat, das siehst du halt auch, wie. Also weil ich habe dann auch jetzt in der Wiederholung heute nochmal geschaut, ob er irgendwie vielleicht, keine Ahnung, so früh reinrennt oder irgendwie sowas. Nee, sondern er läuft sogar los von hinter diesem Halbkreis noch weg. Und da siehst du halt auch, einerseits entweder hat er nicht so wirklich viel Vertrauen in Kutschkes Elferqualitäten oder er hat halt einfach wirklich wirklich mega Bock da auch im ärgsten Fall irgendwie als Erster dran zu sein. Und das gelingt ihm ja dann auch.
Ja, ich meine, und vor allem ist er immer motiviert und immer hellwach, also ja. Das ist ja das, also der schaltet irgendwie gefühlt nie ab, weil du hast ja auch die Situation dann, wo er dieses Gegentor dann gegen Dresden verhindert hat, da hat er auch sofort mitgedacht, nee, ich muss da auf die Linie zurück, das ergibt Sinn in der Situation, da hättest du ja auch einfach sagen können, okay, ich bleibe in der Mauer stehen oder was auch immer.
Yes, keep calm, trust Gauss, weiterhin. Ja, aber dieses Elferglück hält jetzt auch nicht so unglaublich lange. Gegenseite auch da einfach nicht gut verteidigt, Ball vorbei, in den Gegner reingetreten. Klarer Elfmeter. Also da glaube ich auch, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, also das Ding war ein klarer Elfmeter. Und dann ist es Elfmeter für wen? Und das Spiel, das da eigentlich schon sehr in eine Richtung laufen schien, ist dann wieder plötzlich mit 2-1 ein bisschen knapper. Andere Meinung zu diesem Elfmeter.
Nee, es ist ein klarer Elfer. Gibt es für mich auch nicht viele andere Sichtweisen, zumindest aus meiner Perspektive. Und du hast aber wiederum diese Sache, dass sich Antonitsch davor aus seiner Position rausziehen lässt. Und so kommt es dann überhaupt zu der Elfer-Entstehung.
Ja, habe ich gerade tatsächlich irgendwie auch so nicht. Also ich hatte die Szene davor gerade tatsächlich gar nicht im Kopf. Also ich sehe in meinem Kopf immer noch nur den Sliding-Tackle. Aber das hält ja auch jetzt irgendwie nicht so unglaublich lange. Ich glaube, das 3-1 fällt dann noch in der ersten Halbzeit. Ja, doch, klar, es fällt in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Konter, Buttersehen allein, Geier liegt auf Gauss rüber und der muss ihn eigentlich da auch schon machen. Also der muss halt rein. Das klappt dann nicht, wird gehalten. Ne? Und dann legt ihn Gauss nach hinten nochmal ab zu Stendera und der nagelt den dann aus so 20, 21 Metern mal mit so einem richtig schmackes Ding ins Tor. Schick. Also kann er sich gerne angewöhnen, dieses Ding. Also aus der zweiten Reihe ist das schon ein ordentlicher Fund. Ist da schon ein ordentliches Fund dahinter.
Ja, also richtig schönes Tor. Ich versuche da so ein bisschen meine Euphorie irgendwie in Zaum zu halten, weil wir damals auch irgendwie Beisters Fernschuss Qualitäten irgendwie so gelobt haben und die jetzt nicht mehr so häufig kamen, aber natürlich schickes Tor, klar ist ein Rab gefälscht und so, aber der hat da schon ganz gut reingepasst. Ja. Aber auch das ist wieder halt ein Angriff, wie du sagst, ja, den muss Chaos eigentlich davor schon machen, aber wie der Angriff halt auch da wieder entsteht, ist eigentlich halt auch wieder eigentlich ein geschenkter Angriff von Wien. Also ich weiß auch nicht, was bei denen da los war. Der Trainer war ja nach dem Spiel auch nicht so wirklich glücklich. Aber gut, wenn wir schon mal drei Tore in einer Halbzeit schießen, dann sollten wir uns vielleicht auch nicht drüber beklagen.
Ja, vor allem fällt das Tor natürlich, das muss man jetzt natürlich, klingt blöd, aber muss man so sagen, zum perfekten Zeitpunkt. Also dann ist es wieder auf 3-1 und dann irgendwie hat man auch meiner Meinung nach dem Spiel relativ schnell angemerkt, dass das jetzt in diese Richtung geht.
Halbzeit 2, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch eher so, ja, spielen wir das heute mal zu Ende. Das wurde das Gefühl so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir jetzt nicht mehr unbedingt das challengen, dass dieses Spiel für den FC Ingolstadt ausgeht. Und dann fällt halt am Ende noch ein 4-1, noch eine schöne Flanke von Kutschke auf Pausen.
Auch sträflich frei.
Sonst klappt es ja nicht.
Kutschke hat perfekte Außenstürmerqualitäten. Er setzt sich durch erst gegen den Gegenspieler und dann noch mit einer perfekten Flanke.
Das war tatsächlich ganz schön gemacht, ja. Ja, ansonsten ist da, glaube ich, auch nicht mehr so viel passiert. Ja. Und das wäre jetzt eben genau dieses Spiel gewesen, nachdem wir nicht aufnehmen wollten, weil da wäre dann Euphorie da gewesen. Dann vielleicht, das passiert zwischen Wiesbaden und Mannheim, oder dass die Verletzung von Krause bekannt wird. Ich weiß gar nicht, ist das in dem Spiel eigentlich passiert? Oder war das ein Training irgendwo?
Hat keine Ahnung. Hat Krause gegen wen gespielt noch, oder wie?
Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, zeitlich ist es kam dazwischen die Meldung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber irgendwie ist irgendeine Kapselverletzung, also irgendwie so ein Scheiß, der halt dann kurz sein kann, aber ewig wieder aufbrechen kann. Und dem momentan heißt er, glaube ich, nur fällt einige Wochen aus. Nein. Schauen wir mal. Also zumindest hat er ja scheinbar dann gefehlt. Theoretisch.
Richtig.
Gegen Mannheim. Und auch da geht es dann eigentlich direkt weiter mit Verletzungen, weil das erste Spiel, in dem Preisinger von Anfang an spielt und nach ungefähr 10 Minuten Spielzeit fällt er irgendwie total unglücklich, also auch ohne großen Gegeneinwirkung. Und gefühlt, auch wenn man sich diese Wiederholung ansieht, auch gar nicht so, dass man sich da groß was tun sollte bei dieser Aktion. Aber irgendwie fällt er so unglücklich, dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat, oder? Schlüsselbeinbruch ist es? Ja, es ist Schlüsselbeinbruch. Ich frage immer so, weil ich euch auch ein bisschen reinnehmen will. Aber es ist ein Schlüsselbeinbruch und heißt auf jeden Fall mal 2020 geht da gar nichts mehr. Ja, hochgradig unglücklich. Also jetzt wird ja ein bisschen darüber diskutiert, Martin auch schon mal. Jetzt ist halt Kraus raus, weil er verletzt ist und dadurch rückt dann halt Weißiger nach. Und da hatten wir ja auch schon ein bisschen diskutiert, ist er wirklich auf dieser Krause-Position nachgerückt oder eben nicht? Und du hast mich ja ein bisschen eines Besseren belehrt, weil ich gar nicht über groß drüber nachgedacht habe, dass er wohl ja dann Flügel gespielt hat, oder?
Ja, also so kam es mir vor. Ich meine, er hat ja auch nur irgendwie 20 Minuten gespielt, aber mir kam es im Endeffekt so vor, als waren im Zentrum, klar, Keller sowieso und Stendera und Gauss halt quasi und eher die beiden dann auf den Außen, Kaya und Preissinger, wenn man das so sehen will, in der Anfangsphase. Aber ich, um auch da wahrscheinlich schon vorzugreifen, wurde da noch öfter umgestellt in dem Spiel. Insofern, aber ich glaube, dass man das nicht 1:1 so sehen kann, dass Preissinger irgendwie der 1:1 Krause-Ersatz immer ist.
Was für die Theorie oder für den Ansatz spricht, ist ja, dass einfach der Wechsel dann direkt Elvar für Preissinger ist. Also Elvar kommt ja dann rein. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so darauf geachtet, wie groß jetzt dann die taktische Umstellung deshalb war, aber das würde auf jeden Fall auch stark dafür sprechen, weil das halt ein positionsgetreuer Wechsel war am Ende. Ja, auch da an beide gute Besserungen an der Stelle, also Krause und Preissinger. Danach geht dieses Spiel erstmal so ein bisschen wild zur Sache, muss ich sagen. Also dieses 1:0, 24. Minute, das erinnerte mich ehrlich gesagt so ein bisschen an DFB-Pokal, eine bisschen höherklassige Mannschaft. Zieht mal kurz an und macht ein Tor. Also 2-3 Pässe, die gegnerische Verteidigung bei allen Situationen zu langsam, irgendwie nicht genau auf der Position sein müssen. Nicht wendig genug, nicht wach genug. Und dann steht es mit 2 Pässen quer übers Feld plötzlich 1:0. Und also meines Erachtens sah da die komplette Defensive des FC Ingolstadt irgendwie nicht so geil aus.
Ja, also vielleicht bevor Bene da irgendwie einsteigt, ich meine, also da ist es mir auch extrem irgendwie aufgefallen, dass da eben halt der Innenverteidiger rausgezogen wird, mit einem vorlaufenden Spieler, der irgendwie nur kurz ablegt und irgendwie den Doppelpass dann spielt. Und im Endeffekt kannst du das für das 1:0 und für das 3:0 genau gleich irgendwie sagen. Bene, ich übergebe gerne an dich, wie man es richtiger oder besser verteidigt, aber das, also auch gerade in Kombination dann mit den Interviews, die danach noch von Mannheimer Spielern auch irgendwie kamen, hat sich schon sehr kalkuliert und einstudiert irgendwie angehört. Und das ist dann eigentlich doppelt frustrierend, würde ich sagen.
Also ich kann dem eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Du hast es also perfekt analysiert. Ich habe bei mir notiert, 1:0, Pausen lässt sich rausziehen. 3:0, Antonitsch lässt sich rausziehen. Also genau dieser Punkt. Und vor allem beim 1:0, das habe ich nicht verstanden, weil ich habe mir die Szene dann noch 2, 3, 4 Mal angesehen. Und da lässt sich vor der Aktion Keller in die Viererkette fallen. Und dann lässt sich eben Paulsen rausziehen und macht dann den Raum auf. Eben, das ist von Mannheim perfekt rausgespielt, eben über einen Kontakt. 3, 4 Stationen und der Angreifer steht vor dem Tor. Aber da, meiner Meinung nach, in einigen Aktionen, die dann immer wieder zu Toren führen, passt einfach auch die Übergabe nicht. Wann gehe ich raus und wann lasse ich den Spieler einfach auch, spiele eben keine Manndeckung, sondern lasse den auch zurückgehen in den Zwischenlinienraum und oder dass halt dann der Sechser eben Keller den übernimmt. Aber wenn Keller natürlich in der Kette selber steht, dann wird es schwierig.
Ja, und ich meine, sobald jemand dann mit Tempo auf deine Kette zukommt, ist es natürlich schwierig, den dann auch noch zu verteidigen, sobald jemand mit Tempo kommt. Und das Gleiche kannst du auch im Endeffekt, oder nicht das Gleiche, aber zumindest ein ähnliches Phänomen siehst du ja auch beim 2:0 im Endeffekt, wo dann auch irgendwie einer lässt sich zurückfallen, einer kreuzt, wo dann auch irgendwie so eine gewisse Verwirrung einfach in der Defensive herrscht. Und das 2:0 halt da zwar jetzt über die Außen fällt, aber im Endeffekt ist es, sag ich mal, der gleiche Kritikpunkt.
Also absolut, also da und gerade, ich musste auch schmunzeln, wo du gesagt hast, die Interviews von Mannheim nach dem Spiel, weil das war 1:1 das, dass sie sagten, ja, also wir haben klar gewusst, dass der FCI vor allem immer den langen Ball auf Kutsch gespielt und wo dann auch eben diese Schwächen sind, die haben wir analysiert und die haben wir versucht auszuspielen und ich fand auch, also sehr, sehr gutes Interview vom Mannheimer Trainer, der irgendwie gefühlt in 30 Sekunden bis einer Minute das ganze Spiel mit allen Chancen. Ja, aber hier war noch eine Chance kurz für den FCI und dann haben wir aber schon wieder und genau diese Punkte analysiert hat, wo ich mir gedacht habe, ja, also das war jetzt auch nicht nur aus den Aktionen heraus Zufall, sondern man hat oder es hat sich so angefühlt und man hat gemerkt, dass die Stärken und Schwächen des FC Ingolstadt perfekt analysiert haben und genau dann auch das an diesem Tag zumindest auf den Platz bringen konnten.
Ja, und also da mega Respekt davor und ich habe nach der letzten Saison ehrlich gesagt nicht mehr so viel Sympathien für Mannheim übrig gehabt, aber an dem Tag muss man davor leider echt den Hut ziehen. Ne? Und das sieht immer so leicht aus dann, wie die Tore im Endeffekt fallen und du sagst dann auch gleich, naja, das war halt dann einfach schlecht verteidigt, aber die Schwächen zu finden, musst du halt auch erstmal schaffen, ja, und sie dann auch so ausnutzen.
Ja, also das muss man auch noch absolut sagen, klar, weil es nicht gut verteidigt, aber das so ausspielen zu können, das kann auch nicht jeder, weil ich meine, dass der eigene Spieler entgegenkommt und dann eben auch mit einem Kontakt direkt in den Raum spielt, zwischen den Verteidigern, das schafft in der dritten Liga eben auch nicht jeder. Und das dann mehrmals, also das war schon einfach auch sehr, sehr gut herausgespielt. Es bedarf beides. Eben dann auch noch ein FC Ingolstadt, der nicht gut verteidigt, aber auch ein Gegner, der das ausspielen kann, weil sonst würdest du ja häufiger diese Mechanismen sehen und würdest du auch häufiger deutlich, deutlich mehr Gegentore bekommen, was ja glücklicherweise nicht passiert.
Ja, genau. Das war im Grunde auch das, was man eigentlich meinte, es sah einfach aus nach einem Klassenunterschied. Es war halt einfach von der einen Seite gut gemacht und von der anderen Seite ein bisschen überfordert damit. Also, ich meine, allein dieses 2-0, ich meine, er legt den quer, der Spieler in der Mitte macht die Beine breit und lässt ihn durchrollen, weil er weiß, dahinter steht halt jemand, der das Ding reinnagelt. Ja. Also, wenn du das in der dritten Liga öfter mal sehen würdest, dann gäbe es auch höhere Einschaltquoten auf Magenta. Also das war schon zumindest von einer Seite ganz nett anzuschauen alles.
Ja, vor allem habe ich mich dann gefragt, irgendwie, wieso ist denn Mannheim da, wo sie sind und wieso sind sie jetzt nicht weiter oben? Also das dachte ich mir dann schon mal kurz.
Ja, es ist wahrscheinlich dann doch irgendwie, im Grunde wird diese Mannschaft genauso ihre Schwächen haben wie wir halt auch. Nur vielleicht sind wir einfach nicht Zerstörer genug, um da damit klarzukommen. Weil es kann ja... Ich kann mir da halt auch nur sehr gut erklären, dass vielleicht einfach die durchschnittliche Drittligamannschaft wahrscheinlich dann doch ihnen nicht liegt. Aber der FC Ingolstadt hat ja eigentlich so ein bisschen vielleicht auch zu höherem strebt teilweise, dann da doch ganz gutes Opfer war.
Ja, ich weiß nicht, also wir können vielleicht mal gerne über diese These oder diesen Punkt diskutieren. Meiner Meinung nach sind es dann doch in einigen Situationen, verlässt man sich zu sehr auf die individuelle Qualität, die auf jeden Fall vorhanden ist, komplett klar. Also eben ein Kutschke, der die Bälle ablegen kann, ein Gauss, etc. pp., ein Stendera, der aus 20 Metern so ein Tor macht, ein Keller, der diesen Freistoß reinhaut. Aber mir gehen da oftmals dann so mannschaftstaktische Mechanismen und Abläufe ab, die man eben perfekt von Mannheim gesehen hat. Ich bin komplett dabei, die können das sicher nicht jeden Tag so runterspielen. Aber das geht mir dann vom FCI dann teilweise schon in der aktuellen Situation ein bisschen ab. Ist natürlich auch, die Umstände sind schwierige, sehr viele Spiele innerhalb kurzer Zeit und dann immer wieder unterschiedliche Startelf-Spieler, weil Niskan zum Beispiel mal wieder bei der Nationalelf ist.
Ist der Nationalspieler? Das wusste ich gar nicht. Danke, okay.
Habe ich mal gehört.
Für Finnland, oder?
Klar, Suomi.
Ah, okay, Finnland, okay, ja, danke.
Suomi.
Das ist halt im Endeffekt natürlich schon sowas. Also, wie oft sagen wir halt irgendwie, okay, das Tor ist aus dem Standard gefallen und auch heute haben wir es 3-4 Mal gesagt, da werden halt Fehler erzwungen. Also, bei uns ist es halt oft wirklich so, entweder sind es halt ruhende Bälle oder wir erzwingen Fehler, was ja auch beides gut ist, das zu haben, aber wie schon gesagt, also diese so ein schneller Kombinationsfußball oder halt auch dieses, du merkst halt einfach, die kennen ihre Laufwege in- und auswendig und deswegen passieren Dinge. Das passiert wirklich relativ wenig, also da muss ich ja dann schon definitiv recht geben in die Richtung.
Und da muss man dann auch mal überlegen und vielleicht die Frage in den Raum werfen, ob man da vielleicht dann an solchen Tagen, bei solchen Abläufen, die man ja immer wieder gesehen hat, nicht vielleicht früher umstellen sollte. Also diese Antwort im Spiel selber heraus, weil, also das fand ich schon auch bezeichnend, dass sich eben, ja natürlich sei es ihnen vergönnt, weil alles aufgegangen ist, aber dass sich Mannheimer Spieler auch natürlich hinstellen und sagen, ja, wir haben genau gewusst, der FC Ingolstadt spielt immer lang auf Kutschke und das haben wir versucht zu verhindern und wir haben dann genau das dem entgegengesetzt so ungefähr. Und andererseits hat der Mannheimer Trainer auch in der perfekten Analyse zugegeben, ja, nach der Halbzeit hatten wir kurz Probleme, weil da hat Ingolstadt auf eine Raute umgestellt, da sind wir kurz nicht zurechtgekommen. Und das war dann auch so ein bisschen eine andere Situation. Und da kam ja dann auch die ein oder andere Chance zustande. Und da ist dann meine Überlegung, ob man dann vielleicht nicht, eben gegen Köln war es ja ähnlich, man hat erkannt, in diesem Spiel geht heute relativ wenig, zumindest wenn wir in der aktuellen Formation gegen Köln antreten oder gegen Mannheim. Und man da nicht früher umstellen muss oder beziehungsweise von außen noch anders coachen kann.
Ja, wobei, also die Frage ist ja, wie früh willst du irgendwie alles, was du irgendwie dir für ein Match bereitgelegt hast, irgendwie über den Haufen werfen? Ich meine, also musstest du sowieso früh wechseln, irgendwie Elber für Breisinger, da stand es ja auch noch 0-0. Weil du hast ja dann in der Halbzeit auch schon Bilbia für Kaya noch gebracht. Verbunden, soweit ich das gesehen habe, irgendwie erst mit einer Umstellung auf 4-2-3-1 und dann nach diesem 0-3 im Endeffekt, wo es ja auch schon davor noch irgendwie, glaube ich, eine Chance gab, für Bilbia, glaube ich, schon. Dann nach dem 0-3 eben auf diese Raute, die der Mannheimer Trainer auch irgendwie angesprochen hat, wo ja für mich Bilbia dann eigentlich mehr oder weniger einen klassischen Zehner fast spielt. Und spätestens ab dem Zeitpunkt eigentlich alles durchs Zentrum irgendwie läuft, was überraschend ist, aber was auch aus meiner Ansicht nach dann relativ gut funktioniert hat.
Also ich bin ja dann da ein bisschen eher ein Freund von relativ schnellen Umstellungen. Und ich meinte damit nicht unbedingt, dass du sofort wechseln musst. Klar, du wurdest gezwungen, in diesem Spiel zu wechseln aufgrund der Verletzung. Aber in einigen Spielen hatte ich so das Gefühl, auch in der letzten Saison, dass du dann unbedingt erstmal oder dass du erstmal die Halbzeit abwartest und dann aber oftmals schon ein Spiel fast verloren hast. Also, und das war vielleicht jetzt, gegen Mannheim gehst du halt auch mit 0-2 in die Pause. Dann gegen Köln sieht es halt auch nicht gut aus. Und das waren immer wieder dieselben Muster, wo ich mir denke, kannst du da nicht umstellen, kannst du da was machen? Wenn wir es vielleicht nochmal einmal zurückdrehen wollen, im Hinspiel in Nürnberg in der Relegation, da waren es ja auch immer dieselben Muster. Ist jetzt vielleicht natürlich von außen relativ einfach gesagt, aber da frage ich mich schon gerade, im modernen Fußball oder beziehungsweise in der Geschichte, wo sich der Fußball immer mehr hinentwickelt, dass du zum Beispiel Trainer wie Nagelsmann hast, die dann halt 5-6 Mal umstellen, müsstest du das nicht vielleicht auch mal machen? Weil oftmals eben das nicht Sinn, dass da jetzt ein Spieler vom Gegner 3 Verteidiger von dir ausspielt und das eine Einzelaktion ist, sondern dass es gefühlt für mich immer mehr die strukturellen Dinge sind.
Ja, also was wir vielleicht jetzt auch ein bisschen außer Acht noch vorgelassen haben, ist im Endeffekt, dass halt einfach die erste Halbzeit grottenschlecht war. Also da gibt es ja auch einfach nichts schön zu reden. Und also bei mir war es dann auch eher so, dass ich mir zur Halbzeit gedacht habe, okay, du legst 2-0 hinten eigentlich, wie wird es jetzt laufen? Naja, du wirst in der zweiten Halbzeit nicht ganz so schlecht spielen wie in der ersten. Vielleicht, weil auch Mannheim halt einfach irgendwie in den Gang zurückschaltet und so weiter. Und dann wird man sich danach irgendwie schön reden, ach, in der zweiten Halbzeit waren wir ja dann besser oder verbessert, wie man so schön sagt. Und darauf können wir aufbauen. Und im Endeffekt war es dann aber so, dass du für meinen Fall zumindest dann irgendwie überraschend viel besser in der zweiten Halbzeit warst. Auch Umstellungen geschuldet. Klar, du verlierst auch die zweite Halbzeit, dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Aber so, dass mich das irgendwie so zumindest in so einem Maße angekotzt hat, dass ich dann nicht irgendwie gesagt, das irgendwie ins Lächerliche ziehen wollte, sondern weil ich mir gedacht habe, naja, fuck, es war ja wirklich verbessert. Insofern.
Ja, und da ist eben von mir die Überlegung, dass du eben aus Sicht des FCI einen relativ variablen Kader hast, wo du auch eben reagieren kannst. Und da ist so für mich das Gefühl, okay, in dem einen oder anderen Spiel hätte man vielleicht nochmal auch schon in der ersten Halbzeit umstellen können oder sollen, zumindest mal den Versuch wagen, weil ansonsten ist vielleicht in der Halbzeit, wie du schon sagst, dann bist du schon 2-0 hinten, dann ist das Spiel schon eigentlich fast verloren und dann wachst du in der zweiten Halbzeit auf und siehst, es wäre eigentlich gegangen, aber du hast da schon die Hypothek von 0-2.
Ja, war ziemlich scheiße die erste Halbzeit. Sorry. Ja,
ist so selten, dass wir 4-1 verlieren und du so wenig beizutragen hast.
Dieses Thema mit dem spät reagieren, Klar, taktisch das eine, ich meine, zumindest über personelles Eingreifen zu spät, das haben wir ja schon öfter mal geredet. Ich meine, ich gebe dir schon recht, ich meine, in dem Spiel zeigt es halt einfach symptomatisch, dass da halt viel zu holen gewesen wäre. Ich meine, die zweite Halbzeit zeigt das halt einfach. Ich meine, am Ende ist es dann zu spät. Jammerst du dann über einen nicht gegebenen Elfmeter und wirst nochmal ausgekontert. Aber im Grunde ist es halt wirklich so eine Frage, warum brauchst du denn überhaupt erstmal wieder so eine erste Halbzeit, um dann auch so einen Kampf und so eine Moralleistung wie diese zweite Halbzeit zu bringen? Also es ist so oft so, vielleicht geht das halt auch wieder in die Richtung wie das vorher mit dem, man sieht dann nicht, dass sie so eingespielt sind und dass da so Abläufe wirklich drin sind, die man sagen kann, naja, das ist einstudiert. Es ist da halt auch so, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel war. Gegen Lautern brauchst du eine rote Karte, damit es irgendwie losgeht. Gegen Mannheim brauchst du wohl eine Halbzeitansage, wobei es doch, glaube ich, noch nach dem 3-0 erst richtig losgegangen ist, oder? Eigentlich erst nach dem Paulsen-Lattenkracher ist es dann irgendwie mal losgegangen. Also irgendwie braucht es immer so ein Break. Und die Frage ist halt echt, auch berechtfertigt, kann halt so ein Trainerimpuls, irgendwie taktische Umstellung für irgendeine Sache nicht auch mal dieser Break sein?
Ja, vor allem irgendwie, ich habe mir auch noch notiert, dann irgendwie so, in einer Situation ist dann zwar schon relativ spät, 76. aber habe ich mir als Notiz, Antonitsch und Paulsen sehr aggressiv, wo ich mir dachte, ja, das ist dann genau das, was du brauchst an so einem Tag, in so einem Spiel. Und man sieht da perfekt in der zweiten Halbzeit, dass es eigentlich möglich gewesen wäre. Und da muss man dann schon ab und an die Frage stellen, woran liegt es denn, dass man das in der ersten Halbzeit nicht aufs Spielfeld bringt?
Ja, man muss das halt einfach so knallhart auch irgendwie sagen. Wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dann reicht dir halt eine gute Halbzeit nicht aus. Also das ist halt das, man kann das, und das hat mich ja auch selber halt einfach überrascht, dass es in der zweiten Halbzeit weit mehr war als irgendwie eine Alibi-Veranstaltung, sondern dass man da tatsächlich irgendwie es geschafft hat, sich trotz irgendwie 3-Tore-Rückstand zweimal irgendwie zu motivieren und auch zu guten Chancen gekommen ist und mit vielleicht ein bisschen mehr Glück an dem Tag halt auch zu mehr als einem Tor gekommen wäre. Aber am Ende des Tages verlierst du halt trotzdem 4-1. Musst auch sagen, verdient verloren. So, und musst dir die Frage gefallen lassen, warum du ja mal wieder nur eine Halbzeit auf einem guten Niveau gespielt hast.
Was man halt vielleicht immer dazu sagen muss, einfach, das schlägt ja auch in die Kerbe von vorher. Richtig getragen wurde die Leistung der zweiten Halbzeit, ja, zumindest für mich, eigentlich von zwei Spielern. Das ist halt ganz stark Bilbia gewesen, ab dem Moment, in dem er drin war. Und auch Elva einfach in der zweiten Halbzeit. Die beiden haben halt einfach da einen unglaublichen Alarm geschlagen. Dann haben sie beide eine riesen Chance versemmelt, von der Elvas Chance dadurch noch die wesentlich größere war. Also, da kann man eventuell zumindest vielleicht mal versuchen, den Pfosten zu treffen. Aber die beiden haben halt einfach komplett Mannheim auseinandergenommen. Und das ist aber eigentlich auch ein Alarmsignal für mich, weil klar haben alle Moral gezeigt. Aber dass es da richtig rund gegangen ist, lag daran, dass da zwei Motor waren und nicht daran, dass da plötzlich alle anfangen, den Wahnsinns-Kombinationsfußball zu spielen und du merkst, boah, das machen die im Training so.
Ja. Jein, also wie gesagt, für mich hat man auch gesehen, dass die anderen Spieler auch gerade in der Verteidigung eine ganz andere Aggressivität hatten, weil in der ersten Halbzeit ist man gefühlt immer den Ball hinterhergelaufen. Da war man immer einen Schritt zu spät dran. Und das war dann auch eine ganz andere Aggressivität und man hatte ganz andere Ballgewinne. Bei Bilbia und bei Elva, da fällt sie natürlich auch auf, weil die eine Schnelligkeit haben, weil die auch mal an dem Spieler im 1 gegen 1 vorbeigehen. Aber ich stimme natürlich zu, dass die auf jeden Fall wichtige Spieler waren, dass der FC überhaupt in Anführungszeichen das Spiel zurückkam, beziehungsweise die für sehr viel Belebung gesorgt haben.
Ja, und also das ist schon auch, nochmal um das auch zu untermauern, also Bilbia fand ich genauso richtig stark, und aber dass ihm dann auch diese Rolle eben zugetraut wird, dass er da als Zehner im Endeffekt das übernimmt und eben nicht, man hat im Endeffekt mehr oder weniger die Sechs aufgelöst und dann nur noch Keller gehabt, aber dann rutscht halt Stendera irgendwie raus, rechts auf die Acht. Und geht eben, ist eben nicht der, sag ich mal, der Zehner, über den dann alles läuft, sondern das ist dann Bilbia. Und das ist einfach, finde ich, für ihn auch nicht hoch genug einzuschätzen. Und das, da gebührt irgendwie mein vollster Respekt, dass ihm diese Rolle zugetraut wird und er die auch in dem Spiel richtig gut gespielt hat. Klar, die Chance, kann man drüber reden, muss halt vielleicht noch effizienter werden vom Tor. Weiß er selber, hat jetzt auch das Tor gegen Lauter nichts dran geändert. Aber freut mich für ihn auch einfach riesig für die Entwicklung.
Ja klar, absolut. Und man hat natürlich auch gesehen, was ein Elfer in einer sehr guten Form oder in einem sehr guten Spiel bewirken kann. Auch von ihm muss ich dann bei diesem Potenzial schon erwarten, dass der das noch häufiger einfach zeigt, weil dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Und für mich, also ich dachte wirklich so, dass 4-1 gegen Wien, okay, das könnte dann vielleicht so in die richtige Richtung dann jetzt zeigen. Und dann kommt aber halt wieder so ein Spiel. Und wie es Martin schon gesagt hat, wenn du ein Aufstiegskandidat, Aspirant, Favorit, was auch immer sein willst, dann reicht es eben nicht, dass du 4-1 gegen Wien gewinnst und dann wieder so eine Halbzeit wie gegen Mannheim spielst, sondern dann musst du da deutlich, deutlich konstanter werden. Und das ist für mich schon der absolute Knackpunkt in den kommenden Wochen, dass du das wirklich, wirklich zeigst.
Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich finde, vielleicht mal anzumerken, ich fand das Meme der FC Ingolstadt Twitter-Accounts extrem passend mit FC Ingolstadt in einer beliebigen liegen Halbzeit ultra strong und in jetzt der jeweils anderen Halbzeit einfach immer nur ultra scheiße. Und das hat einfach zu dem Spiel immer wieder richtig gut gepasst. Ja, weil auch da kann man dann am Ende wieder sagen, zieht man das Positive raus. Aus Sicht der Moral kann man das, aus Sicht von Bilbia kann man das auf jeden Fall tun, aber das heißt halt auch wieder, ich meine, stell dir vor, du verlierst dieses Ding nicht, dann heißt es wieder irgendwie, ja, wieder 5 Spiele in Folge ungeschlagen und dann ist da wieder so eine unnötige Euphorie irgendwie drin, von dem her ist es vielleicht auch wieder ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, sind wir Dritter, also realistisch gesehen sind wir wohl Vierter, weil die beiden hinter uns mit einem Punkt weniger noch gegeneinander spielen im Nachholspiel mit Tügücü und Rostock. Aber von dem her sieht das eigentlich alles gerade ja trotzdem wieder doch on track aus. Ja. Klar, an einer anderen Stelle nimmt man natürlich einen Punkt mehr mit, aber mit ein bisschen schiedsrichter Glück haben wir aus den letzten Spielen ja auch ganz gut Punkte rausgeholt. Bin jetzt nicht komplett unzufrieden, sag mal so.
Ja, also das Problem ist ja auch nie, dass du mal ein Spiel verlierst. Das Problem ist, sobald du quasi nicht mehr konstant punktest. Und ein Spiel aus 5 Spielen zu verlieren, ist, glaube ich, kein Weltuntergang. Genauso wenig, wie es an einem halbschadig guten Tag gegen Türkgücü unentschieden zu spielen, noch kein Weltuntergang ist. Du musst halt entsprechend dann das Ganze wieder irgendwie über andere Ergebnisse auffangen. Und das sind halt letztendlich vor allem im Aufstiegskampf einfach Dreier, die du holen musst.
Ja, und vor allem ist dann noch so ein Aspekt, der eine Rolle spielt, wo wir uns dann sicher auch sehr genau anschauen werden, wenn eben ein Gegner so offensiv das zugibt. Ja, Ingolstadt war klar, die spielen diesen einen Spielstil, lange Bälle auf Kutschke und so weiter. Wie gehen dann die zukünftigen Gegner in ein Spiel gegen dich, beziehungsweise welche Alternative oder welche Herangehensweise wählen die? Weil dann muss man sich natürlich auch schon darauf einstellen und dann muss irgendwann dann auch eine Weiterentwicklung kommen. Da muss dann irgendwann eine Weiterentwicklung kommen, weil sonst wird es wahrscheinlich auch schwierig, sich immer genau auf deine individuelle Qualität zu verlassen.
Ja, die Saison ist halt auch einfach zu lang, als dass du mit nur einem Element oder nur einer Spielweise irgendwie durchkommst, weil irgendwann wirst du halt auch entschlüsselt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch von den gegnerischen Trainern so ein bisschen vorgeschoben ist, zu sagen, ja, sie spielen immer nur hoch auf Kutschke. Also ich glaube, so einfach zu definieren ist unser Spiel auch nicht. Man macht sich da auch ein bisschen zu einfach zu sagen, die wollen um den Aufstieg mitspielen und die können ja aber nur hoch auf ihren Stürmer spielen. Dass es halt ein Element ist, aber so wie Sabine halt auch sagt, du kannst halt auch nicht immer verteidigen. ist halt dann auch legitim, dass du es dann auch einsetzt, wo es den Sinn macht.
Ja, vor allem so ein Knackpunkt ist dann auch immer, wenn du in Rückstand gerätst, dann wird es halt schwierig oftmals. Und das, wie du schon gesagt hast, du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass du halt kein Gegentor bekommst oder dass du erst mal 2 oder 3 Tore schießt und dann ein Gegentor bekommst. Und das wird schon entscheidend für mich in den nächsten Wochen. Klar, durch die ganze Corona-Situation und diesen eng getakteten Spielplan sind das auch noch ganz andere Umstände als in der normalen Situation und Saison. Und das ist eine extreme Herausforderung. Aber da wird es schon interessant zu sehen sein, wie der FCI darauf reagiert, wie die Gegner darauf reagieren und wie sich die nächsten Wochen entwickeln für mich.
Mein Plan B ist einfach, dass der Jenser irgendwann wieder fit ist.
Ja, das würde natürlich auch sehr helfen.
Dann haben wir genug individuelle Klasse, es ist scheißegal, wie wir spielen.
Ja, es ist halt zumindest nie gesund, wenn du von dem Spiel abhängig bist. Und gerade in Zeiten von Corona und engen Spielplänen und so weiter ist es vielleicht nicht so hilfreich, sich irgendwie auf einen einzelnen Stürmer irgendwie zu verlassen, der schon auch mal irgendwie ab und an sich eine gelbe Karte abholt, da zwangsläufig irgendwann mal auch irgendwie eine Sperre absetzen muss und so weiter. Und ja auch irgendwie schon öfter in den letzten Monaten verletzt war.
Ja, und vor allem dafür hat der Kader zu viel Variabilität und Qualität. Also du hast ja auch die Möglichkeiten. Marco schaut grimmig.
Ja, weiß nicht.
Marco will keine Variabilität.
Ja doch, der hätte gerne, aber...
Ja, für mich musst du schon sehen teilweise, welche Spieler dann, wenn wirklich alle 14 gar nicht mal im Kader sind, beziehungsweise wo du auswählen musst. Und wenn du einfach auch Spieler hast wie Beister, die dann gar nicht immer spielen, die dann teilweise wieder spielen.
Der Kader hätte sicherlich, also ich glaube, da habe ich mich falsch ausgedrückt, nur wird halt nicht annähernd genutzt, im Grunde. Also diese Variabilität. Sonst wären wir ja auch wieder, sind wir wieder zurück an den Punkt mit dem Umstellen in dem Spiel. Also weil ich gebe dir da schon recht, dass du eine ganze Menge an Spielern hast, die auch andere Spielertypen sind und mit denen du wirklich die Möglichkeit hättest, auch das Spielgeschehen anders zu steuern. Aber dann am Ende, da kannst du ja auch wieder diskutieren, was ist mit einem Beister eigentlich? Also spielt er noch eine Rolle und warum nicht? Und weil mein Deck, wenn der so halbwegs brauchbar in Form ist, dann kann man mit dem sicherlich auch mal was machen. Stichwort reagieren. Ja.
Aber ja, und vor allem, was man halt noch sehen muss,
drehen wir uns im Kreis.
Also wir haben ja da vorher kurz drüber noch gesprochen. Also mit einem Schnitt von 1,7, wo du jetzt auf dem dritten Platz bist aktuell, das ist ja jetzt auch nicht so, dass da irgendwie eine Mannschaft durchrennt. Also Saarbrücken hat sich jetzt so ein bisschen abgesetzt, gefühlt schon, aber die werden sicher auch noch ihre Schwächephase haben. Das heißt, das ist dann eher so ein Rennen zwischen verschiedenen Mannschaften, die dann dabei sind, um den Aufstieg mitzuspielen. Und da wäre es bitter, wenn du dann wieder in so einer Situation, wo es in Anführungszeichen mit einem sehr vernünftigen Punkteschnitt, wo du viel erreichen kannst, wenn du da dann so viele Punkte liegen lässt.
Ja, also insofern, ich meine, nach zehn Spielen kannst du dann auch mal irgendwie so ein Zwischenfazit ziehen, dass du damit mit 17 Punkten jetzt nicht ultra schlecht dastehst, auch von der ja, einfach Schlagweite, in der du bist, ist das absolut in Ordnung mit der Vorbereitung, die wir hatten, mit dem Ausfall von dem Topspieler, den wir hatten. Alles okay. Die Saison ist halt einfach so lange, dass du es auch jetzt wahrscheinlich noch nicht so ganz abschätzen kannst, wer schon gegen schwierigere Gegner gespielt hat, beziehungsweise noch gegen leichtere Gegner muss. Ich meine, wenn du dir die Tabelle irgendwie anschaust, da sind halt irgendwie Saarbrücken 60 und Rostock irgendwie oben auch mit dabei. Gegen die haben wir alle drei noch nicht gespielt. Kann ein Vorteil für uns sein, weil wir dann irgendwie Big Points landen können. Sind aber halt auch sicherlich erstmal auf dem Papier gar nicht so leichte Spiele. Leicht ist theoretisch zumindest gesehen auf dem Papier dann erstmal wieder irgendwie die drei Spiele, die jetzt in der englischen Woche wieder kommen, irgendwie mit Magdeburg, Bayern, Meppen. Das ist alles untere Tabellenhälfte. Ja, das ist eigentlich wieder sowas, wo du dir ein Polster für schwerere Aufgaben rausarbeiten musst. Was nicht heißen muss, dass es uns da leicht fällt. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit.
Das ist ja diese Tabellensituation. Ich muss was lachen, weil letztes Mal habe ich den Punkt gebracht und dann, kann man gar nicht sagen. Aber ich würde sagen, vor allem, wenn man das jetzt zukünftig betrachtet, ich glaube, in der Saison kannst du es noch weniger betrachten als sonst. In der Saison, in der bei jeder Mannschaft plötzlich irgendwie 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute in Quarantäne sein können oder ein Spiel abgesagt wird oder Mannschaft XY dann irgendwann eine englische Woche nach der anderen blüht, weil das darauf können wir uns ja auch mal alle einstellen. Also wir haben jetzt bisher keine Spielabsagen. Wenn ich jetzt auch mal hier Ferl sehe, Haching, Meppen, haben 8 Spiele bisher. Dazu werden noch weitere Spiele kommen, die wegen Quarantäne abgesagt werden. Und was auf jeden Fall passieren wird, aufgrund auch der verkürzten Winterpause, wenn dieser Winter dieses Jahr auch nur annähernd mal wieder ein Winter wird und nicht wie letztes Jahr, dann fällt bei der Hälfte dieser Mannschaften fallen die ersten 3, 4 Spiele, die Heimspiele nach der Saison auch wieder, nach der Rückrundeneröffnung auch wieder aus, wie früher halt auch in der dritten Liga. Da sind die Spätzle.
Quasi für alle Mannschaften gilt, dass die im Grünwalder Stadion spielen, aber das sind ja auch fast keine.
Ja, eben, also das ist halt jede Mannschaft, die ein relativ offenes Stadion hat, am besten nur dieses städtische Stadion, bei dem dann irgendwer sagt, ja, nee, ist nicht bespielbar, das wird halt blühen und das muss man sich halt einfach vor Augen führen, dass dann sicherlich Mannschaften geben wird, die irgendwann 5 Spiele weniger haben als der Rest. Oder zumindest 5 Spiele weniger, als man eigentlich denkt bis dahin. Und wenn die dann diese englischen Wochen durchziehen müssen irgendwann, dann ist es relativ egal, ob derjenige jetzt dann da oben stand, unten stand, irgendwas steht. Das ist halt schon dezenter Einfluss in den gerechten Wettbewerb. Natürlich kann man das keinem vorwerfen, aber das wird dieses Jahr passieren. Und ich bin mir relativ sicher, der da den glücklichsten Ausgang hat. Und da können wir jetzt gerade froh sein, dass wir noch keinen Rückstand haben. Und ein Stadion haben, in dem relativ sicher kein Spiel ausfällt. Also da muss schon viel passieren, dass bei uns ein Spiel ausfällt. Das kann am Ende wirklich ein ordentlicher Vorteil sein. Also da wird es schon einen oder anderen geben, der da größeren Schaden mitnimmt. Hoffen wir doch mal darauf. Ferl, weiß nicht, wie hat Ferl eine Rasenheizung? Hat Ferl einen Greenkeeper?
Keine Ahnung, du bist doch irgendwie zuständig für so unbekannte Plätze.
Aber in der Pampa. Aber ich dachte, Ferl kann auch immer noch nach Paderborn ausweichen, oder? Weil die müssten ja da, wenn keine Geisterspiele sind, da auch irgendwie spielen. Also
ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber das ist nur sowas, da kann man sich, glaube ich, schon mal ganz gut drauf gefasst machen. Ich weiß gar nicht, wann die Saison wieder anfängt nach der Winterpause. Am 8.1. sehe ich gerade hier auch. Ja, und mal ganz ehrlich, wenn ihr euch mal zurückerinnert an unsere letzte, also an die Drittligasaison mal vor 8 Jahren oder 10 Jahren, dass das war, das sind halt reihenweise die Spiele ausgefallen im Februar. Ja. Und wenn du halt dieses Jahr mal dann chill, mal ordentlichen Januar, Februar hast, dann fällt da alles aus. Außer Ingolstadt, Rostock und Dresden, Heimspiele und Lautern. Ja. Da fällt der ganze Scheiß aus und dann wird's lustig. Weil in Haching, Grünwalder Stadion, Zwickau. Ja. Ich glaube nicht, dass da viel Fußball gespielt. Lübeck. Schau mal.
Also wenn das noch kein Anreiz war, irgendwie den Klimawandel zu stoppen, jetzt habt ihr ihn. Damit die Winter kälter bleiben und mehr Spiele ausfallen bei den anderen.
Klar, in einem eng getakteten Zeitplan. Außerdem müssen wir auch noch zur Club-WM und eine EM ist auch noch. Also da müssen wir dann Spiele abstellen und so weiter.
Ist Finnland qualifiziert? Eigentlich sollten wir das wissen.
Ich dachte, der FC hat keine Nationalspieler.
Doch. Der Niskanen, der ist doch finnischer Nationalspieler.
Ach so, echt?
Ja, ja. Der hat übrigens gegen Frankreich gespielt, gegen die Weltstars Mbappé und Paul Pogba und hat da gewonnen. Ich bin ganz informiert.
Ja, aber der richtige Niskanen-Experte ist ja eigentlich Marco.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns sicherlich wieder, sobald der FC Ingolstadt irgendein Spiel so richtig verkackt. Viel Spaß. Bis denn.